bitte.
Du hörst Bildungsnotiz.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Bildungsnotiz. Mein Name ist Anna und ich spreche heute mit Maike Plath über biografisches Theater. Das ist ein partizipativer Ansatz, den sie auf Basis ihrer Erfahrungen mit Neuköllner Jugendlichen entwickelt hat.
Hallo Maike. Ich freue mich sehr, dich jetzt endlich mal zu sehen. Ich habe schon ganz, ganz viel von dir gehört und habe mit einer Kollegin von dir und einer Frau, die du auch in der Schule kennengelernt hast, schon sehr viel über dich gesprochen und freue mich jetzt deswegen sehr, dass ich dich endlich zum biografischen Theater ausfragen darf. Wenn wir über das biografische Theater sprechen, kannst du mir ganz, ganz kurz erklären, was mit Biografie gemeint ist?
Das biografische Theater geht einfach davon aus, dass wir nicht mit einer Stückvorlage beginnen, sondern dass wir von den Spielerinnen selber ausgehen. Das heißt, von biografischen, ich sag mal, Anteilen. Von biografischen Anteilen der Spielerinnen ausgehen und die zum Ausgangspunkt eines künstlerischen Prozesses machen. Mhm. Das ist jetzt Kurzversion. Ich sollte jetzt kurz sagen, oder?
Genau. Kurz finde ich super, weil wenn wir über Biografien sprechen, würde ich am liebsten erstmal dich zu deiner Biografie befragen.
Ja.
Ich weiß nämlich, genau, ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema und ich weiß, dass es auch viel damit zu tun hat, warum du jetzt biografisches Theater hauptberuflich machst. Du warst nämlich früher an einer Schule, also du hast dich zur Lehrerin ausbilden lassen.
Richtig.
Und hast auch ganz lange unterrichtet, hast aber dann irgendwann der Schule den Rücken gekehrt, sage ich jetzt mal. Kannst du beschreiben, wie es dazu kam und warum du deine Zukunft und deine Energie nicht mehr in die Schule stecken wolltest?
Ja, das kann ich machen. Ich habe in Schleswig-Holstein Lehramt studiert, in einem anderen Jahrhundert oder sogar in einem anderen Jahrtausend, muss man ja sogar sagen. Und ich habe Englisch und Deutsch ursprünglich studiert, in Schleswig-Holstein dann aber schon eine dreijährige Ausbildung gemacht. Das ist diese Weiterbildung für Lehrkräfte. Da kann man sich dann noch eine Fachqualifikation raufschaffen. Und das war eben die Fachqualifikation für darstellendes Spiel in der gymnasialen Oberstufe. Und in Schleswig-Holstein war ich 8 Jahre und da war ich sehr, sehr gerne Lehrerin. Da war ich an einer ganz tollen integrierten Gesamtschule. Hab dort Theater schon unterrichtet. Ich sage jetzt in Zukunft auch Theater und nicht mehr darstellendes Spiel. Das ist auch sowieso eigentlich jetzt das Wort der Stunde und nicht mehr darstellendes Spiel. Das würde jetzt aber zu weit führen, das zu erklären. Auf jeden Fall habe ich schon Erfahrungen machen können, sehr viele Erfahrungen mit Theaterunterricht, mit eher aber ja Schülerinnen, die Lust von vornherein dazu hatten, weil diese Schule, die war in der Provinz, in Schleswig-Holstein und das war eigentlich ein Umfeld, in dem irgendwie auch ganz viel Musisches gemacht wurde und eine ganz große, nicht nur Toleranz, sondern eine ganz große Begeisterung dafür da war. Dann bin ich aus privaten Gründen vor 11 Jahren nach Berlin gegangen, weil meine Brüder hier in dieser Stadt waren, weil ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, also es waren wirklich rein persönliche Gründe. Ich wollte aber im März eines Jahres beschlossen, dass ich im Juli in Berlin sein möchte. Und ich war verbeamtete Lehrerin, sogar auf Lebenszeit verbeamtet. Und da stößt man ja dann gegen Grenzen. Da wurde mir gesagt, da muss ich mich auf eine Warteliste setzen und warten, bis jemand mit mir tauscht. Und das erschien mir dann irgendwie unmöglich, weil ich glaube, dass wenn man etwas entscheidet, dann möchte man das auch jetzt machen und nicht erst in 7 Jahren oder so. Und daraufhin habe ich zum ersten Mal meine Verbeamtung aufgegeben und in Schleswig-Holstein gekündigt und mich hier an Schulen direkt beworben. Ausgerechnet in dem Jahr, das war 2004, gab es einen Einstellungsstopp in Berlin, ganz im Gegensatz zur jetzigen Situation. Und als ich dann hier ankam mit meinen 7 Sachen, habe ich in den Sommerferien festgestellt, dass ich wahrscheinlich keine Stelle bekomme. Und dann war ich erstmal ein bisschen erschrocken. Aber am letzten Ferientag wurde ich dann ins Schulamt Neukölln bestellt und dort wurde mir eine Stelle angeboten an einer Hauptschule in Neukölln, weil jetzt Probleme auftraten, da Lehrkräfte hinzubekommen. Angeblich wollte da eben auch keiner hin und die Schulrätin hat mir dann gesagt, wenn sie da hingehen, dann kriegen sie sofort einen Job, dann können sie gleich morgen anfangen. Ich habe dann gesagt, dass ich keine Erfahrung habe mit Hauptschülern. Da hat sie gesagt, das macht überhaupt nichts. Sie haben ja ein ganz spannendes Profil. Ich sehe hier, sie machen Theater. Am besten machen sie da Theater. Und dann habe ich gedacht, super, das ist ja toll. Dazu muss man wissen, dass in Berlin das Fach Theater nur in der gymnasialen Oberstufe etabliert ist und dass es das eben in der Sekundarstufe 1 gar nicht gibt. Und genau so war es auch. Ich bin dann an die Hauptschule gegangen und wollte da Theaterunterricht machen. Und da haben die mich alle blöd angeguckt und haben gesagt, wieso Theater? Das gibt's ja gar nicht. Das ist kein Fach. Und sie sind hier, weil sie Deutsch und Englisch machen sollen.
Also da bist du quasi schon auf die ersten Widerstände. Grenzen oder genau, die ersten Widerstände gestoßen, weil es die Menschen irritiert hat, dass du gerne etwas machen möchtest, was aber so im Stundenplan richtig nicht vorgesehen ist.
Genau.
Okay.
Dazu kam dann aber, dass der normale Fachunterricht bei mir nicht so beglückend war, nämlich ganz im Gegenteil. Ich habe irgendwie gedacht, ich fass es nicht. Also ich habe die ganzen ersten Stunden eigentlich fassungslos in den Klassenräumen gestanden und gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und habe nichts Fruchtbares hinkriegen können. Also in der allerersten Stunde haben die mir meine Sachen geklaut und so weiter und ich musste dann immer hinter denen herrennen und die haben mich einfach total komplett verarscht. Weiter ging es dann, dass wir Kontakt aufgenommen haben und dass, als ich eine Beziehungsebene mit denen etabliert hatte, wurde es besser, aber es war lange noch nicht an irgendwie vernünftiges Lernen zu denken. Und selbst wenn man die leise bekommt, was ich dann auch geschafft habe, war total klar, die machen überhaupt nichts. Also die warten im Grunde genommen, bis es klingelt und versuchen mich in persönliche Gespräche zu verwickeln, entweder oder wenn ich das abwehre, dann sind sie in so einer Art Standby-Modus und man kann sich, wenn man halt seinen Job liebt und ich liebe halt meinen Job oder habe ihn geliebt, aber ich lehre sozusagen immer noch gerne, also der Beruf Lehrerin, den finde ich ja immer noch gut, wenn man so ein bisschen einen Anspruch an sich selbst hat, dann finde ich, kann man sich nicht vormachen, dass man erfolgreich ist, weil die lernen einfach nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt mal was anderes probieren. Und dann habe ich halt angefangen, mit denen Theaterunterricht zu machen. Und der Witz, ja?
Und du hast sozusagen gehofft, dass im Theaterunterricht wirklich Lerngelegenheiten sind.
Genau.
Also sozusagen alles, die Dinge, die du gerne weitergeben möchtest, du hast sozusagen keine Gelegenheit gefunden, dass im normalen Unterricht sozusagen einzubringen und du hast einfach gemerkt, okay, die lernen hier nichts. Ich kann mich sozusagen noch so verbiegen, aber es kommt nichts an. Die entwickeln sich hier nicht
genau
weiter.
Genau so ist es. Und das konnte man ja auch ganz de facto sehen, weil wenn man irgendwas gemacht hat und ich wollte das nach 3 Wochen nochmal aufgreifen, dann hatten sie es alles vergessen.
Ja.
Und insbesondere haben sie irgendwie keine Beziehung herstellen können zwischen sich und dem, was sie halt lernen sollen. Und das ist der Ansatzpunkt gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, beim Theater hatte ich halt die Erfahrung vorher auch schon gemacht, dass man ja irgendwie Schnittstellen herstellen muss. Also warum soll ich jetzt dies oder das mir raufschaffen? Was hat es mit mir zu tun? Das ist ja auch die Frage, die Schüler stellen und die ist ja auch sehr berechtigt. Aber es ist natürlich komplexer. Es reicht halt nicht, einem 14-Jährigen zu sagen, das brauchst du später mal. Weil 14-Jährige, gerade pubertierende Jugendliche, das weiß man heute, können sich nicht vorstellen, was irgendwie später sozusagen ist. Das interessiert die auch überhaupt nicht. Die können auch Konsequenzen nicht bedenken. Das heißt also, man muss im Grunde eine intrinsische Lernmotivation erschaffen. Und das ist halt im Unterricht dort nicht gelungen, ganz und gar nicht. Und das hatte eben auch mit den Orten zu tun. Also schon der Klassenraum war für die Jugendlichen ein Ort der strukturellen Demütigung, ganz eindeutig. Also die haben schon abgelehnt, in diesen Raum reingehen zu müssen, schon an diesen Tischen zu sitzen, die Tafel vorne und diese ganzen auch rollenspezifischen Verhaltensmuster. Die haben viele Demütigungen im Schulsystem schon erlebt, standen schon häufig vor der Tür, haben schon häufig solche Sätze gehört wie, das kannst du sowieso nicht oder das ist schon wieder mal eine 6 oder nimm mal den leichteren Arbeitsbogen, das schaffst du sowieso nicht und auch Schlimmeres. Also es gibt auch Sätze wie, du Vollpfosten und so, habe ich auch alles schon von Lehrkräften gehört. Auf jeden Fall haben die einfach in diesem Feld überhaupt keine Lust, etwas von sich zu zeigen und in irgendeiner Form in irgendetwas einzusteigen. Und das ist aber die Voraussetzung, um überhaupt zu lernen. Weil Lernen heißt ja eigentlich auch, eine Erkenntnis zu haben. Und eine Erkenntnis zu haben, ist eigentlich nämlich ein total positives Gefühl. Aber davon sind die ganz weit weg. Die haben überhaupt nicht erfahren, dass eine Erkenntnis zu haben etwas Schönes ist. Deswegen bin ich mit denen in die Aula gegangen. Die Aula war damals in dieser Schule abgeschlossen. Und stand unter Denkmalschutz und da sollte man auch nichts machen, auf keinen Fall irgendwas kaputt machen. Das ist so eine ängstliche Haltung. Und Das habe ich dann aber durchgestritten, dass wir dort den Theaterunterricht machen können. Und dann habe ich angefangen. Und der Witz ist aber, dass trotzdem, obwohl das schon wesentlich erfolgreicher war, habe ich gedacht, das bringt jetzt das nächste große Problem auf, weil wenn ich die Aulatür aufschließe und 25 verhaltenskreative Jugendliche toben in die Aula, dann sitzen sie halt eben nicht mehr an Tischen. Dann verzichtet man eben auf das Rollenspezifische. Aber dann muss man natürlich dem etwas entgegensetzen, weil die natürlich erstmal machen, was sie wollen. Und die Übungen und all das, was ich halt in der Ausbildung gelernt hatte und was an der anderen Schule auch funktioniert hatte, das funktionierte bei denen gar nicht.
Welche Übungen zum Beispiel?
Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie anfängt und sagt, ja, wir machen mal folgendes Warm-up und hier sind die Bälle und wir machen jetzt mal ein Konzentrationstraining und es geht irgendwie darum, einen Impuls so zu geben, dass der andere den Impuls auffangen kann, also in diesem Fall der Ball. Dann werfen die halt die Bälle quer durch die Aula und schreien und werfen sich gegenseitig ab und erzeugt Chaos und nicht das, weswegen man dieses Warm-up eigentlich macht. Gut, und dann habe ich überlegt, alles klar, das funktioniert nicht und so ging das dann weiter. Ich habe alles Mögliche probiert und habe immer gedacht, okay, und das funktioniert auch nicht, okay, und das funktioniert auch nicht. Und insbesondere die inneren Widerstände, die wurden mir total klar. Also die signalisieren die inneren Widerstände ja sofort. Die sagen ja dann gleich, ja, ist langweilig, ist schwul und macht gar keinen Spaß, Frau Blatt. Und damit hat man sich dann auseinanderzusetzen. Und am Anfang habe ich mir sehr leid getan und habe dann irgendwie gedacht, das halte ich nicht durch. Vor allem war ich am Anfang immer beleidigt, wenn die gesagt haben, das macht gar keinen Spaß, weil ich zu Hause gesessen hatte und mir ganz tolle Sachen überlegt habe und dachte, das wäre jetzt super motivierend und macht bestimmt voll Spaß und die fanden das halt gar nicht. Und und dann war ich erstmal befindlich und habe irgendwie gedacht, ich gehe irgendwann wieder irgendwo hin, wo die halt Lust darauf haben. Das ist ja hier wie Perlen vor die Säue werfen. Ja, und dann, ich weiß eigentlich nicht genau warum, aber durch die Gespräche mit denen habe ich dann irgendwann gedacht, das geht nicht, dass ich irgendwie da jetzt das Feld verlasse und aufgebe, weil ich halt so gerne Lehrerin bin. Dann habe ich irgendwie gedacht, wenn es schwierig ist, kann man was lernen. Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, weil das, was ich in meiner Ausbildung wirklich am schönsten fand, im Referendariat, war zu lernen, wie man eine Zeiteinheit von 45 Minuten plant, wie man das visualisiert, was passieren soll und wie man im Grunde genommen eine Dramaturgie hinlegt. Also wie man das schafft, ein Stück Zeit vorherzusehen und das so zu machen, dass man eben halt eine Lerngelegenheit schafft, aber eben halt gekoppelt an Begeisterung und was Positives. Und das finde ich sehr spannend. Das hat auch viel mit Theater zu tun, weil das ist die Schnittstelle zur Dramaturgie. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man Feste zum Beispiel plant. Man kann nicht einfach Leute einladen und die sitzen dann auf ihren Gartenstühlen da 8 Stunden rum. Man muss sich natürlich Gedanken machen, was sollen die erleben? Mhm. Und so bin ich auch immer daran gegangen, was sollen die erleben? Was sollen sie davon haben? Also wo wollen wir eigentlich hin? Und das fand ich total interessant und darauf habe ich mich im Grunde berufen, als ich da so gescheitert bin. Weil ich gedacht
habe. Das heißt, im Vergleich zu Input, also einfach den etwas beizubringen, was du sozusagen schon fertig vorbereitet hast. Genau, das fanden die langweilig.
Und das fand ich auch immer langweilig.
Genau, das ist ja schon mal eine sehr schöne Kombi, weil dann hast du es in der Regel ja wahrscheinlich nicht so gemacht.
Nee.
Wolltest du irgendwie Räume schaffen und Übungen kreieren, in denen die etwas erleben?
Genau, in denen die eine Erfahrung machen können.
Genau.
Weil wenn sie eine Erfahrung machen, dann lernen sie was. Und das können auch krisenhafte Erfahrungen sein, aber wenn ich für sie da bin und sie schütze und aufpasse, dass die Irritation beziehungsweise auch die Krise nicht zu groß wird und sie auffangen kann, dann kann ich halt eine Dramaturgie bauen, in der wirklich was passiert. Und das hat mich total interessiert. Das hat mich da dann insbesondere interessiert, als ich es plötzlich von der anderen Seite gesehen habe. Plötzlich habe ich irgendwie gedacht, du musst jetzt hier mal nicht rumheulen und irgendwie dich bemitleiden, dass sie das irgendwie nicht geil finden. Da musst du es halt eben geil machen. Da musst du es halt, das hast du ja jetzt gelernt, das ist ja irgendwie dein Job. Jetzt mach das mal ordentlich. Also jetzt mach das mal so, dass du diese Kurve hinkriegst und dass sie irgendwie am Schluss irgendwie sagen, das hat Spaß gemacht.
Ja, ich finde das super interessant, wie du das beschreibst, weil, dass du sagst, so wie ich das gemacht habe, fanden sie es nicht geil und jetzt mache ich es dann einfach mal so, damit sie es so
geil finden.
Genau, und dann habe ich so das Forschungsprojekt gesehen.
Ja, das ist eine sehr schöne Art, darüber nachzudenken und glaube ich für viele werdende Lehrer, die wahrscheinlich auch erstmal auf viele Widerstände stoßen werden, echt ein wichtiges Learning, dass man halt eben, wenn man halt scheitert mit den Dingen, die man bereits gelernt hat, dass man sich was Neues ausdenkt und das nicht auf die Schüler schiebt. Weil ganz oft ist es genau. Ja genau umgekehrt, dass man sagt, okay, die sind halt scheiße.
Das habe ich aber erst ja auch gedacht, als ich gedacht habe, das ist Perlen vor die Säue. Da habe ich im Grunde ja auch so erstmal gedacht.
Wahrscheinlich auch erstmal ziemlich verständlich, dass man so erstmal reagiert. Also wenn man halt irgendwie scheitert, versucht man ja verschiedene Gründe heranzuziehen und ziemlich einfach ist halt eben die anderen, genau. Die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber du hast halt ziemlich schnell die Kurve bekommen.
Übrigens, mir fällt auch gerade ein, dass das auch mit denen zu tun hatte, weil die natürlich immer gesagt haben, ey, du Opfer und so. Und ich finde halt Opfer so geil, das Wort, weil ich dann gedacht habe, ja, genau, ich mache mich nämlich jetzt hier zum Opfer. Also, und ich will kein Opfer sein. Ich möchte das irgendwie wieder bestimmen. Also nicht genau. Die Unterrichtsabläufe bestimmen, also so nicht als Bestimmer, sondern ich möchte wieder das Heft in der Hand haben. Ich möchte diejenige sein, die gestaltet
und genau, die Verantwortung positive tragen kann. Momente genau. Kreieren kann.
Ja, und dabei haben die mir ja extremst geholfen, muss man mal sagen. Und deswegen sage ich das auch ohne Ironie, dass ich am meisten von den Jugendlichen gelernt habe. Weil die nämlich ein ganz ehrliches Feedback geben. Also während nämlich die, ich nenne sie jetzt mal die gymnasialen Schüler, ganz leise gewesen sind, oft sogar zu leise und dann wahrscheinlich vor der Tür irgendwie gesagt haben, die Platte hat heute voll genervt, haben die Kinder an der Hauptschule mir halt total sofort zurückgemeldet, was sie halt doof finden. Und deswegen konnte man im Grunde so eine Art Trial-and-Error-Verfahren verfolgen. Also ich konnte irgendwie mit neuen Ideen in eine Stunde gehen. Und dann haben die mir halt sofort, dann haben die sich auf den Boden geschmissen oder sind rausgerannt, Türen knallend oder haben irgendwas anderes gemacht. Okay, dann war es offenbar noch nicht das Richtige. Und so bin ich dann da rangegangen und habe mich wirklich vorgetastet. Ganz, ganz kleinschrittig. Ich habe mir versucht zu überlegen, worum geht es beim biografischen Theater? Was setze ich für einen Anspruch? Und der Anspruch ist sehr, sehr hoch. Dafür hatte ich auch schon zu viele Erfahrungen gemacht mit diesem Fach. Ich wollte auf keinen Fall den Anspruch des Faches verraten, habe aber überlegt, ich kann nicht dozieren, ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich habe eine Sprechzeit von höchstens 3 Sätzen, dann hören Sie mir nicht mehr zu. Also muss ich irgendwie auf das zurückgreifen, was ich halt gelernt habe, Zeit zu gestalten. Also Zeitfenster so zu bauen, dass wenn sie halt aufgeregt sind, dass ich sie irgendwie runterbringe, dass wenn sie total müde sind, dass ich sie wieder anrege, dass ich so spreche, dass sie mich verstehen und mich und sich selbst nicht dumm fühlen. Auch, dass ich Themen wähle, wo ich sofort einen aufmerksamen Blick kriege und nicht irgendwas laber, wo ich merke, ihre Gedanken gehen weg. Ich beschreibe jetzt auch richtig so Beispiele, woran man das natürlich auch total merkt, also im Austausch mit jemand anderen. Merkt man halt, oder gerade mit ihnen, ob man scheitert oder ob es weitergeht. Und ja, und dann habe ich ganz, ganz viele, ja, ich habe eigentlich den ganzen Prozess in ganz viele Einzelteile zerlegt und dann immer dafür gesorgt, dass immer ein Belohnungssystem da war. Also, dass wir immer am Ende eine Begeisterungsstimmung hatten. Das war auch immer mein Ziel, dass sie etwas gelernt haben und das mit einem positiven Gefühl verbinden. Und dann bin ich halt Schritt für Schritt auf die Methode gekommen, aber auf die kommen wir ja später zu sprechen. Mhm. Und es war dann auch erfolgreich. Gleich schon im ersten Jahr haben die eine biografische Produktion aufgeführt und hatten damit einen großen Erfolg. Und vor allem habe ich halt gemerkt, endlich sind sie wach, endlich machen sie was, endlich stellen sie Fragen, endlich sind sie aktiv und endlich kann ich wirklich wissen, dass sie etwas gelernt haben.
Genau, jetzt sind wir schon fast in der Methode drin. Mhm. Allerdings hast du ja die Entwicklung vom biografischen
Warum
Theater.
Warum aus der Schule weggegangen, genau, wenn
verzog
jetzt
sich
erzählt?
Ja schon genau während deiner Schulzeit, also deiner Schulzeit, das klingt jetzt so als genau, also während deiner Zeit in der Schule als Lehrerin. Genau, ganz kurz, weil ich glaube, die Methode ist für den Zuhörer fast noch spannender, obwohl du natürlich auch ein sehr spannender Mensch bist. Aber kurz nochmal darauf eingehen, wie es dazu kam, dass du von der Schule gegangen bist und dann den Verein mit Spielgelegenheit aufgebaut hast.
Oh, den habe ich nicht aufgebaut, ich bin reingegangen, aber das sage ich auch gleich.
Okay.
ich habe ja gerade geschildert, dass ich wusste, dass das jetzt erfolgreich ist und es wurde immer erfolgreicher und es war so, dass es mich erfüllt hat. Und es gab dann aber 2006 den Rüttli-Skandal. Es gab dann das Bewusstsein, dass die Hauptschulen gescheitert sind und es gab dann die Schulreform. Und ich bin eine Vertreterin der Schulreform. Ich möchte natürlich, dass die Hauptschulen abgeschafft werden. Aber das hatte in Berlin zur Folge, dass viele von den Konzepten, die an Hauptschulen erfolgreich waren, mit abgeschafft wurden. Und das war das eine, also dass ich wieder vor der Frage stand, ja, Theater gibt's doch eigentlich gar nicht in der Sekundarstufe 1. Und dass man das wieder rechtfertigen musste und wieder von vorne im Grunde anfangen musste, das zu argumentieren. Aber der viel wichtigere Grund war auch der, dass der Lehrermangel in Berlin immer größer wurde und dass ich meine Fächer natürlich eigentlich habe, Deutsch und Englisch. Und wenn ich als verbeamtete Lehrerin, übrigens wurde ich rückwirkend wieder verbeamtet, kleiner Einschub, ne? Ich hatte ja in Schleswig-Holstein gekündigt und die Berliner haben mich dann rückwirkend wieder verbeamtet. Ich hatte nicht darum gebeten, aber das haben sie einfach gemacht.
Okay.
Und das Problem an der Sache war, dass wenn jemand mich einstellt oder wenn ich an einer Schule bin, dann gibt es einen Stundenpool und die Schulleitung sieht dann, ich habe so und so viele Deutschstunden und so und so viele Englischstunden. Und wenn ihr dann auch noch andere Kollegen wegbrechen oder ganz viele Krankheitsfälle da sind, dann muss sie diesen Fachunterricht besetzen. Es sei denn, sie ist so mutig und sagt, ja, die Kinder machen sowieso nur Rambazamba, dann können die auch lieber was Künstlerisches machen, da lernen die mehr. Aber diesen Mut hatte die halt nicht. Und es ist dann letztendlich richtig schief gegangen, weil dann auch die Schulrätin dagegen gewettert hat und ich dann in einem Gespräch mit der Schulrätin im Grunde genommen in Grund und Boden geredet worden bin. Also ich sollte das vorstellen, das Theaterprofil, das wir da an der Schule aufgebaut hatten. Und dann habe ich das sehr begeistert gemacht mit ganz vielen Fotos und Geschichten. Und als ich fertig war, habe ich den Arsch voll gekriegt. Also dann hat die Schulrätin im Grunde gesagt, ich darf das gar nicht wissen, was Sie mir hier erzählen. Sie haben also jetzt hier die ganzen letzten Jahre nur Faxen gemacht. Sie sind hier angestellt für die Fächer Deutsch und Englisch. Und jetzt erfahre ich, dass Sie als verbeamtete Lehrerin einfach machen, was Sie wollen. Und wenn Sie weiterhin so viel Wind machen, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie keinen kleinen Finger mehr bewegen können. Und das hört jetzt auf. Und tja, da war ich dann ziemlich überrascht.
Das ist ja sehr positiv ausgedrückt, überrascht.
Ja, dann hat
schockiert
sie mich...
Schockiert wahrscheinlich.
Ja, total. Ja. Dann hat sie mich aufgefordert zu gehen. Die Schulleiterin musste noch da bleiben. Die wurde dann auch wahrscheinlich irgendwie noch zur Sau gemacht, dass sie diese Extrawurst zugelassen hat. Und danach war es im Grunde vorbei. Weil zwar habe ich dann immer noch versucht, Theaterunterricht zu geben, aber die Unterstützung seitens der Schulleitung und auch dann in der Folge auch seitens der Schule wurde dann so massivst geringer, dass es letztendlich dann gar nicht mehr ging. Also zum Schluss, die letzten Kurse, die ich gegeben habe, fielen immer aus, warum auch immer. Ich musste immer Vertretungsunterricht geben und man merkte einfach ganz deutlich, die Bedingungen, die der Theaterunterricht braucht, werden mir nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und ich habe dann aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, also das waren ja dann 9 Jahre, die ich es insgesamt gemacht habe und habe dann gedacht, wenn das alles nicht reicht, um zu zeigen, dass wir vielleicht insgesamt umdenken müssen, dass irgendwie gerade, jetzt sage ich das schreckliche Wort, bildungsbenachteiligte Jugendliche vielleicht anders gefördert werden müssen. Wenn das irgendwie alles nicht gereicht hat, was ich jetzt hier gemacht habe, dann brauche ich eigentlich nicht mehr länger hier zu bleiben, weil noch mehr kann ich nicht, das hört sich jetzt überheblich an, aber noch mehr Erfolg kann man nicht mehr zeigen. Also das hat bei mir auch eine Ohnmacht ausgelöst, weil ich irgendwie gedacht habe, noch mehr wird man das nicht zeigen können. Und wenn das nicht gewollt ist, wenn ich wieder Unterricht geben soll, der für mich vergeblich ist und für alle Beteiligten auch vergeblich ist und wir uns dann wieder anlügen müssen und so tun müssen, als ob, dann kann ich das nicht mehr aufrechterhalten. Nicht nach all dem, was ich erlebt habe, nicht nach all den Erfahrungen, die jetzt abgespeichert sind, geht das halt nicht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Theater ist das machtvollste Bildungsmittel, das wir haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wo kann ich das machen? Und von dem Moment dieser Demütigung bei dieser Schulrätin an habe ich überlegt, was kann ich machen, um genau das zu tun? Also im Bildungssektor weiterhin tätig zu sein, aber jetzt tatsächlich mit aller Kraft ins Positive und nicht mehr mir anhören zu müssen, das geht nicht, das geht auch nicht. Ja, und dann habe ich eben beschlossen, dass meine Verbeamtung aufzugeben und zur Mitspielgelegenheit zu gehen. Genau. Und dann aber jetzt endgültig. Das ist jetzt auch irreversibel. Da wird einem ja auch ordentlich Angst gemacht, wenn man das macht. Und dann darf man noch ganz lange überlegen, ob man es noch zurücknehmen will und so. Nee, ist jetzt durch. Also ich kann nie mehr zurück. Das ist auch viel besser, wenn man das hinter sich abbricht, glaube ich. Und das gibt einem ja auch die Energie für den Neuanfang. Und ich habe 2007 Stefanie Lopez kennengelernt und die hat Mitspielgelegenheit gegründet. Das ist eine Schauspielerin und die hat die Idee gehabt, weil eben an den Berliner Schulen nur Theaterunterricht am Gymnasium möglich ist, dass man eben für die anderen Schüler Theaterunterricht an die Schulen bringen muss. Und deswegen, Mitspielgelegenheit ist ein Verein von Künstlerinnen und Theaterpädagoginnen, die an Schulen gehen und dort langfristige, kontinuierliche Theaterprojekte durchführen. Und wir haben uns seit 2007 ständig getroffen. Stefanie hat mich kennengelernt bei einer Veranstaltung, die ich selbst gegeben habe, beim Fachforum Sichten. Da ist sie in meiner Veranstaltung hat sie an meiner Veranstaltung teilgenommen. Und da habe ich halt über biografisches Theater gesprochen und einen Workshop auch gegeben. Danach haben wir uns ganz oft getroffen und ich habe ihr halt meine methodische Konzeption vermittelt. Und das ist der Startpunkt dann für Mitspielgelegenheit gewesen. Deswegen war es dann nur logisch, dass als sie erfahren hat, dass ich den Schuldienst jetzt wegwerfe, ist sie natürlich sofort in meinen Weg gegrätscht und hat gesagt, komm zu uns.
Yes, hat sich wahrscheinlich gefreut, dass sie dich jetzt abgreifen kann. Du hast eben schon mal angedeutet, dass du dich dann noch irgendwie mit der Arbeit mit den Schülern an das biografische Theater erinnert hast. Das heißt, es gibt's offiziell.
Oh nein, in Schleswig-Holstein habe ich nicht biografisch gearbeitet, sondern das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Ich bin an die Hauptschule in Berlin gegangen und bin dort gescheitert mit meinem Theaterkonzept, also mit dem Konzept des darstellenden Spiels bin ich dort gescheitert. Und
genau,
es gab eine Freundin,
ja,
die heißt mit Namen Norma Köhler, also eine Freundin meiner Freundin, also es ist eigentlich nur eine Bekannte, aber die, mit der habe ich halt in meinen ersten Tagen in Berlin auf dem Dach gesessen, wie man das zu der Zeit ja noch konnte. Und da haben wir uns unterhalten und da habe ich ihr erzählt, was ich da gerade erlebe. Und da hat sie gesagt, versuch es doch mal mit dem biografischen Theater. Und sie hat damals ihre Arbeit darüber geschrieben.
Alles
und diese
klar.
Gibt es auch inzwischen. Das ist allerdings eine wissenschaftliche Arbeit, also eine theoretische Arbeit zum biografischen Theater. Die ist auch erschienen im Coped Verlag, Norma Köhler.
Oh, interessant.
Richtig. Und und ich habe im Grunde genommen das als Unterbau genommen, um dann in der Praxis auszutesten, was geht
alles
und was
klar.
geht nicht.
Okay, das heißt aber, dass
und hab das
biografische Theater hat irgendeinen Ursprung. Kannst du das ungefähr abreißen, wo das biografische Theater herkommt?
Anfang der 90er ist es losgegangen mit dem biografischen Theater, aber in einer anderen Form, als ich es mache. Also es geht einfach darum, dass man Laien auf die Bühne bringt und dass man die Laien auf der Bühne ihre Geschichte erzählen lässt. Allerdings ist das eher konzeptionell so zu verstehen, wie von Rimini-Protokoll auch definiert, Experten des Alltags. Und die Spielerinnen selbst, also die Laiendarstellerinnen, die sind nicht in die Konzeption involviert. Das heißt, die gestalten jetzt nicht eigenmächtig die künstlerischen Prozesse, sondern sie sind Darsteller und führen im Grunde das aus, was eben ein Künstlerkollektiv wie Rimini-Protokoll konzeptioniert hat. Und das ist interessant, da hat es begonnen. Und es ist ja jetzt auch zunehmend, man kann sagen, hip geworden, auch in der Profiszene mit Laiendarstellern zu arbeiten. Und da geht man immer von dem aus, was die Laiendarsteller biografisch mitbringen. Und
okay.
Das wird an bestimmten Stellen eingesetzt. Also berühmtestes Beispiel ist dafür Wallenstein von Rimini-Protokoll, wo es im Grunde darum geht, um die Vorlage Wallenstein, aber an bestimmten neuralgischen Stellen sozusagen, also der Stückvorlage, treten halt die in Anführungsstrichen Experten des Alltags auf und sprechen aus ihrer Biografie heraus, aus ihrer Lebensgeschichte heraus. Und das wird aber dramaturgisch so gesetzt, dass wir im Grunde eine Wallenstein-Inszenierung heutzutage sehen.
Okay.
Also es werden zum Beispiel Kriegsanleihen gemacht. Ich meine, das ist ja auch nicht besonders schwierig. Es ist ja sowieso, denke ich, klar, dass man dass man versucht, irgendwie Stückvorlagen in unsere heutige Zeit zu übertragen. Das ist ja auch schon lange Usus. Aber dass man eben die Laiendarsteller damit einbindet, das ist eigentlich so der Startschuss gewesen. Und Rimini-Protokoll ist dafür halt auch berühmt. Und danach gab es dann die Chöre, die da gab es ja ganz viel. Danach gab es ganz oft Arbeit mit Laiendarstellern, auch der Arbeitslosenchor, Hartz-IV-Chor und so weiter. Es gab ganz viel in der...
Ja, das habe ich gesehen. Genau. Da gab es auch irgendwie eine Doku drüber mit...
Volker Lüsch, genau.
Genau, stimmt. Das habe ich sogar gesehen.
Aber ich sage jetzt zum Beispiel, das ist, habe ich schon einleitend gesagt, das ist aber trotzdem was anderes.
Weil genau.
Weil wir ermächtigen halt die Jugendlichen an den künstlerischen
mitzugestalten.
Genau. Und das ist eben
halt nicht einfach nur ihre Biografie zu erzählen, richtig, und sich irgendwie vor ganz vielen verschiedenen Zuschauern quasi bloßzustellen, sondern sie sind sozusagen Darsteller und gestalten das Stück mit.
Richtig. Sie bedienen sich der Mittel der Kunst, also des Theaters, um irgendwie mit ihren eigenen Ansichten sicht- und hörbar zu werden.
Genau. Dann sind wir schon jetzt sehr stark drin im Prozess. Ich habe den Prozess einmal auch sogar schon beobachtet. Ich habe sozusagen eine Kollegin von dir dabei, also ihr dabei zugeschaut und sie begleitet, wie sie diesen Prozess mit Schülern 2 Wochen lang in den Herbstferien durchgeführt hat. Also ich habe so eine ungefähre Vorstellung davon, wie das so aussieht. Kann mir aber vorstellen, dass es für Zuhörer, die mit dem Prozess noch nie in Berührung gekommen sind, sehr schwer ist, das nachzuvollziehen. Mir ist es damals auch sehr schwer gefallen, das anderen Leuten, die nicht dabei sind, zu erzählen. Und als sozusagen diese Aufführung auf der Bühne war, konnte ich halt auch viel besser einordnen, was für ein Wahnsinn das ist, was ich jetzt gerade auf der Bühne sehe. Und hatte so ein bisschen das Gefühl, Leute, die den Prozess vorher nicht mitbegleitet haben, die verstehen gar nicht, was das irgendwie für eine unglaubliche Arbeit ist, die jetzt gerade auf dieser Bühne passiert. Und es wäre super, super toll, wenn du uns anhand von einem Beispiel diesen Prozess ein bisschen erklären könntest. Und das auch gerne sehr bildlich, damit irgendwie all die da draußen da genau ein Bild von kriegen, was da passiert in den Proberäumen und später auf der Bühne.
Dann nehme ich jetzt das Beispiel, das jetzt am aktuellsten ist. Ich habe ja jetzt auch gerade an der Quinoa-Schule gearbeitet und ein 6-wöchiges Projekt mit der 1. Klasse dort durchgeführt. Das ist jetzt missverständlich, das ist eine 7. Klasse, aber es ist die 1. Klasse der Quinoa-Schule. Mhm. Und das sind halt 7-Klässler und 24. Und mit denen habe ich ein Theaterprojekt durchgeführt, das jetzt letzte Woche zur Aufführung kam oder vorletzte Woche, ist ja egal. Und da haben wir eben halt nach dieser Methode gearbeitet. Das muss man sich dann so vorstellen, am Anfang kommen die an und haben auch selbst krude Vorstellungen von Theater. Und auch da ist es halt wichtig, von vornherein Übungen zu machen, die sie motivieren und bei denen sie Erfolgserlebnisse haben. Und am Anfang geht es darum, ihnen zu beweisen, dass sie schön im Raum sind, dass sie überhaupt schön sind und ihren Körper bewusst einzusetzen. Und das machen sie ja eigentlich sonst nie. Und deswegen fangen wir dann an mit Gehen im Raum und Stehen im Raum, weil das ja erstmal schon mal sehr schwer ist, im Raum zu stehen und das auszuhalten. Zum Beispiel fummeln die dann an sich rum und machen alles Mögliche. Und man muss erstmal ihnen sagen, so Leute, wir löschen jetzt erstmal die Festplatte. Und da ist jetzt noch nichts drauf gespielt. Aber wir drücken schon mal den Powerknopf. Also ihr seid an, aber da ist noch nichts drauf. Und ein Schauspieler muss das umsetzen können, was da drauf gespielt wird, aber nur das. Und das muss kontrolliert ablaufen. Also, dass man überhaupt ein Bewusstsein mal herstellt dafür, dass die Hand nicht irgendwas macht, was man eine Sekunde später vergessen hat, was die Hand gemacht hat, sondern dass man seine Bewegungen kontrolliert und sie kontrolliert auf eine Wirkung hin einsetzt. Und dafür habe ich halt Übungen erfunden, die ihnen wahnsinnig Spaß machen. Also, wo das gleich deutlich wird. Also, erstens spielt da Musik eine ganz große Rolle. Der Musikeinsatz und dass sie sofort das Gefühl haben, stark zu sein und schön zu sein. Und da geht es einfach, ich kann die einzelnen Übungen, glaube ich, jetzt nicht beschreiben, aber das sind jetzt erstmal so die ersten Sachen zum Thema Präsenz. Und das heißt, dass sie zum ersten Mal verstehen und wahrnehmen, dass es einen Unterschied macht, ob sie im Raum sind oder nicht. Und ja, dass sie selber, wenn sie einen Raum betreten, das schaffen können, dass alle sie angucken. Und wie macht man das? Also wie stellt man eben eine Präsenz her? Und dass man das lernen kann. Also dass man das durch Atmung, durch Körperspannung, durch Körperhaltung und durch verschiedene Mittel lernen kann. So, da sind wir jetzt beim nächsten großen Stichwort. Es gibt halt unendlich viele theaterästhetische Mittel. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Noten in der Musik oder verschiedene Techniken der bildenden Kunst. Und dann könnte man jetzt sagen, es gibt einen Handwerkskoffer voller spannender Dinge, mit denen man Theater gestaltet.
Und du hast auch so einen Handwerkskoffer entwickelt.
Also ich hab einfach nur diese Mittel, die gibt's hier alle schon.
Genau.
Aber die Idee ist die, dass man eben halt das alles visualisiert zu jedem Zeitpunkt des Prozesses, sodass keiner aufgeregt ist, dass er was vergessen hat oder sich dumm fühlt, weil er irgendwas nicht weiß, sondern dass wir von vornherein sagen, das Wissen, das liegt hier alles schon im Raum. Das stelle ich euch komplett zur Verfügung. Ich bin nicht schlauer als ihr. Es gibt kein Herrschaftswissen, sondern ihr könnt euch von dem, was hier alles liegt, immer das nehmen, worauf ihr jetzt gerade Bock habt. Mhm. Und jeder kann deswegen sich das nehmen, was er haben möchte oder worauf er jetzt Lust hat. Sodass im Grunde genommen jedes theaterästhetische Mittel mit einem lustvollen Moment irgendwie verkoppelt ist. Und dafür gebe ich jetzt ein Beispiel. Wenn diese Karten da auf dem Boden liegen, da steht dann zum Beispiel drauf, Freeze, das ist das Erste, und Fokus. Fokus bedeutet halt mit Körperspannung im Raum stehen und nichts bedeuten, außer eben, dass man atmet, tut man nichts. Und dann gibt es Freeze, das heißt, wenn eine Bewegung im Raum stattfindet, kann ich die anhalten mit Stopp. Und dann sieht das aus wie eingefroren. Dann gibt es die nächste Karte, Gehen im Tempo 1 bis 10. Und das da wird trainiert, dass es halt unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten gibt. Man kann sich in Zeitlupe durch den Raum bewegen, ein bisschen schneller. Und dann steigert man das Tempo immer weiter bis zum Tempo 10. Und das ist halt durch den Raum rasen. Und wenn das eine ganze Gruppe macht, ist das total interessant. Da entsteht eine unglaublich spannende Wirkung, wenn man eine ganze Gruppe halt etwas ganz langsam tun lässt oder halt ganz schnell und das halt abwechselnd macht. Und da stehen dann halt Spielerinnen am theatralen Mischpult, wie ich das nenne. Das sind diese ganzen Karten, die da liegen und dürfen sich was aussuchen, was sie der Gruppe sagen. Und die Gruppe führt das aus, sodass halt die, die das angesagt haben, sofort sehen, wie es aussieht. Und das meinte ich damit, dass es mit einem lustvollen Moment verkoppelt ist. Wenn also jemand ganz schüchtern ist und da irgendwie aufgeregt steht vor diesen Karten und ich weiß, was er sagen soll, dann sage ich, guck einfach runter und sag irgendwas, was du da siehst. Und dann sagt er eben zum Beispiel, nehme ich das einfachste Beispiel, Freeze, dann hält die ganze Gruppe an und friert ein und dann sieht man an seinem Gesicht die Freude darüber, dass er das gesagt hat und jetzt passiert das. Genau. Und dieser Moment ist auch in der Erinnerung, das Wort Freeze ist damit positiv verkoppelt, weil es ein schöner Moment war. Und so werden alle ästhetischen Mittel des Theaters immer so erprobt, dass ich nicht viel reden muss, sondern sie sagen es selbst und erproben das. Und so entsteht immer mehr an Möglichkeiten.
Und die bekommen natürlich dann auch dadurch ein Gefühl dafür, was gut aussieht.
Richtig.
Also welche Wirkung vor
genau,
allem hat.
Genau, hat welche Wirkung.
Und du hast jetzt schon die ganze Zeit so gelacht, weil du es gerade so meintest, dann ist da so eine Karte mit Gehen im Tempo 1 bis 10 und Gehen und Stehen und Freeze. Das klingt jetzt wirklich alles sehr einfach. Ich habe das selbst im Rahmen von einer Fortbildung, die auch nur einen Vormittag gedauert hat, mal ausprobiert. Also dieses theatrale Mischpult, wie du es nennst, habe ich mit Erwachsenen zusammen gemacht und ich war auch Teilnehmerin von dieser Lerngruppe und das ist echt nicht einfach. Also ich stand auch irgendwie super verzweifelt vor diesen Karten und war auch sehr aufgeregt, was ich jetzt gleich hier mache mit der Gruppe, weil man hat in dem Moment ja auch eine Verantwortung für die Gruppe. Also sowohl es muss gut aussehen und es muss ja auch für die, die es ausführen, spannend bleiben.
Richtig.
Und es ist echt gar nicht so einfach, die verschiedenen Karten so zu kombinieren, dass es sowohl gut aussieht, als auch den anderen Spaß macht. Deswegen.
Das ist aber ein typischer Ansatz, wie Erwachsene rangehen. Also
ja.
Das ist nämlich diese Verkopfung, die immer zum Kreativitätsstillstand führt.
Oh.
Also ich sage Ihnen ja immer, denkt nicht zu viel, guckt auf die Gruppe, ihr dürft sagen, was ihr wollt. Die Karten sind zum Beispiel auch nur Hilfsmittel. Wenn sie sehen, dass die was machen, dürfen sie auch was erfinden. Sie dürfen alles Mögliche halt selbst sich ausdenken, was sie machen sollen. So entstehen dann ja auch Karten wie Zombie-Apokalypse oder so. Also, dass man irgendwie sagt, alle bauen sich hinten in einer Reihe auf und jetzt Zombie-Apokalypse. Und dann können die Kinder sofort was damit anfangen. Die machen das dann sofort. Und so werden neue Ideen da eingebracht. Und das andere hast du angesprochen, das ist aber eben halt für die Spielerinnen extremst motivierend. Ich sage ihnen zwischendurch immer, während sie das machen, mache ich ihnen auch etwas bewusst. Das heißt also, ich bin nicht völlig stumm. Ich sage dann zum Beispiel, ja, wenn deine Spieler keine Lust haben, dann musst du dir was ausdenken. Wie kannst du das machen, dass sie wieder Lust kriegen? Und der Witz ist, da brauche ich ihnen nicht so viel zu sagen. Die sind schlau, die haben eine Intuition. Und in dem Moment, wo ich ihnen sage, trau deiner Intuition, du stehst jetzt hier, du darfst sagen, was du willst, aber krieg die Gruppe in Gang. Und das ist irgendwas, was einen Anreiz bildet. Das merke ich auch total. Sie fühlen sich nicht von mir bevormundet, sondern sie überlegen sich, okay, dann kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie mit Zunge knutschen, weil da haben die nämlich jetzt keine Lust zu. Das machen die dann nicht. Und wenn ich auch 100.000 Mal sage, kriechen, dann haben sie auch keinen Bock mehr. Also muss ich irgendwas, ich muss zum Beispiel temporeich bleiben. Und ich sage ihnen, ihr könnt immer auf das Plateau zurückkehren. Man kann immer sagen, gehen in Tempo 8, gehen in Tempo 2, wenn einem nichts anderes einfällt. Und man muss sich darauf verlassen, dass man sich selbst die Bilder erschafft, die man selbst gerne sehen will. Also den Zugang wieder zu dem findet, was eigentlich in der Schule total verschüttet ist. Also das Vertrauen, dass eine Idee kommt, wenn ich mich entspanne. So, und diese Entspannung habe ich auch dadurch hergestellt, dass da nie mehr nur einer am theatralen Mischpult steht und dann vor Aufregung stirbt, sondern dass da irgendwie ganz viele nebeneinander stehen. Und die dürfen alle, während sie nämlich entspannt sind und nicht dran sind, aber auch drauf gucken, dürfen die halt immer ihre Vorschläge demjenigen, der am Mikro steht, zuwerfen. Und der darf sich von den Vorschlägen das aussuchen, was er am liebsten machen will. Und diese ganzen Karten, die da unten liegen, machen ganz viele Räume auf. Und das Letzte, was man dazu noch sagen muss, ist, dass diese Karten verschiedene Kategorien der ästhetischen Mittel darstellen. Das heißt, es gibt die einfachste Ebene, das sind einfache Tätigkeiten, wie zum Beispiel gehen, winken, boxen. Also es sind alles Verben, die man ausführen kann. Und dann gibt es die ästhetischen Mittel des Theaters, wie zum Beispiel Zeitlupe oder halt Synchronität. Alle oder führen
Freeze.
Das, oder Freeze, genau. Und diese theaterästhetischen Mittel, die werden halt mit den Tätigkeiten verkoppelt und dadurch können ganz viele verschiedene Wirkungen erzielt werden. Und wenn man noch einen Schritt weitergeht, und das machen wir dann auch relativ schnell, dann gibt es nicht nur die Geschwindigkeit als Kanal des theatralen Mischpuls, sondern es gibt auch Körperspannung von 1 bis 10. Es gibt auch Status von 1 bis 10, Lautstärke von 1 bis 10 und Doing Gender von 1 bis 10 und man kann dadurch halt, dass man in Skalen denkt und die Intensität der Vorgänge auf der Bühne auf einer Skala von 1 bis 10 steuert, wird einem plötzlich bewusst, was man alles machen kann. Und ja, und insgesamt sind das halt inzwischen 300 Karten.
Ui!
Und damit kann man so viel machen, dass ich auch am Ende der Möglichkeiten noch lange nicht angekommen bin. Und dass halt deswegen jede Probe total spannend bleibt, weil wir sind immer noch nicht am Grunde der Möglichkeiten angekommen. Das heißt, es gibt immer wieder Neues und keine Arbeit mit keiner Gruppe ist gleich, sondern sie nehmen sich das und wählen sich ganz individuelle Wege.
Cool.
Und das ist die Seite der theaterästhetischen Mittel. Das hat jetzt aber noch nichts mit der biografischen Textgenerierung
genau,
zu tun.
Genau, das ist sozusagen der erste Schritt, um einfach Schülern, die wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis von Theater haben, als du den sozusagen zeigen möchtest. Die erwarten bestimmt, dass du ihnen sagst, was
Richtig.
Sie spielen
was
werden.
Was für eine Rolle spiele ich,
Die Rollen
genau.
werden zugeteilt, sie müssen die Rolle vorspielen und am Ende werden sie dann sozusagen dieses Stück, was
genau.
du ihnen aufgezwungen hast, aufführen müssen. Das heißt, im ersten Schritt versuchst du sie einfach an theaterästhetische Mittel heranzuführen, damit sie sie auch später benutzen können, wenn sie ihr Stück selbst entwickeln.
Genau.
Wie entsteht ein Stück?
In einem weiteren Schritt, also wenn sie schon eine Ahnung davon haben, was man alles für theatrale Bilder und Bewegungsvorgänge bauen kann, dann kommt die erste Schreibwerkstatt und das heißt, dass sie eigene Texte schreiben zu vorgegebenen Impulsen und da gibt es verschiedene Varianten. Wenn ich denn schon 2 Monate mit denen gearbeitet habe, habe ich eine ungefähre Ahnung davon, was Themen dieser Gruppe sein könnten. Und die erste Schreibwerkstatt geht noch relativ einfach an die Sache ran. Das Prinzip ist, unfassbar viel Angebot zu machen. Das heißt, ich gebe ungefähr 30 oder 40 verschiedene Impulse und die schreibe ich auf grüne Karten. Pro Impuls eine Karte und verteile die im ganzen Raum. Und das heißt, man kann jetzt durch den Raum gehen und dann steht auf einer Karte zum Beispiel drauf, meine Beziehung zu meinem Vater. Auf einer anderen Karte steht zum Beispiel drauf, was bedeutet für mich Freundschaft? Oder auf einer anderen Karte steht, wovor ich als Kind Angst hatte. Oder mein schmerzhaftester Moment in meiner Schulzeit. So, und davon dann insgesamt 30 bis 40 Stück, also richtig viel, weil ich darauf hinaus möchte, dass keiner denkt, ich bin, ja, wieder dieses, dass keiner irgendwie sich überfordert fühlt und denkt, das kann ich nicht, sondern ich möchte so viel Auswahl geben, dass jeder seins finden kann. Und dann mache ich Musik an und dann gehen die durch den Raum. Und es gibt ein vorgegebenes Zeitfenster, das ist ganz wichtig. Es gibt 30 Minuten und in diesen 30 Minuten wird geschrieben. Das heißt, es gibt eine totale Ruhe, weil es gibt Leute, die brauchen 30 Minuten, um eine halbe DIN A4-Seite halt zu schreiben. Und es gibt die, die nach 5 Minuten fertig sind und die würden die anderen, die mehr Zeit brauchen, total stressen. Die, die halt nach 5 Minuten fertig sind, denen sage ich dann, such dir noch was anderes aus. Es ist ja ganz viel da. Schenk uns noch etwas. Und das ist auch genau die Ansage, mach uns ein Geschenk. Weil das, was du aufschreibst, das werden wir brauchen für unser Theaterstück. Und das wird anonym eingesammelt. Da habe ich eine Kiste. Die müssen ihren Text bei mir in der Kiste abgeben. Ich wache über die Kiste, dass keiner irgendwie gucken kann, wer das geschrieben hat. Dann nehme ich diese Texte nach Hause, tippe die ab und gebe wieder pro Karte einen Text wieder zurück. Also das heißt, die werden wieder ausgebreitet im Raum und da gibt es dann verschiedene Varianten. Entweder eine Ausstellung, wo die durch den Raum gehen und das still lesen können, was die anderen geschrieben haben. Oder es gibt die Form der Dramaturgierunde, da sitzen wir im Kreis. Jeder erhält einen fremden Text und liest den vor. Und natürlich muss ganz, ganz klar sein von Anfang an, dass nicht gefragt werden darf, wer hat den geschrieben. Und da erkläre ich Ihnen, was Autorenrecht bedeutet. Dass also der Autor oder die Autorin das Recht an ihrem Text hat, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und dass, wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, dann wird der ganze Zauber sofort vorbei sein. Und das Lustige an der Sache ist, dass das ja wirklich stimmt. Aber dass ich das so ernst und so streng mache, dass das auch bisher immer geklappt hat. Das ist auch klar, weil sie alle etwas gegeben haben. Und sie wollen natürlich darin auch geschützt sein. Und nur die Autorin oder der Autor selbst darf sagen, das ist mein Text. Also nur die Autoren selber dürfen ihre Texte quasi veröffentlichen.
Und es ist ja auch nicht nur das, wer den geschrieben hat, sondern auch wenn so ein kompletter Text vorgelesen wird, kann keiner reinschreien und sagen, also die Stelle finde ich scheiße, die will ich gerne umschreiben.
Genau. Das geht halt gar nicht. Aber interessant, wenn das Einzige wäre, dann würde man ja von autobiografischem Theater sprechen. Das ist aber nur die erste Schreibwerkstatt, das ist nur der Anfang. Diese Texte, die werden mit Hilfe der theatralen Mittel in Kleingruppen umgesetzt, aber nicht eins zu eins, nicht, Fred stand auf, ging in die Küche und machte sich ein Butterbrot und das wird dann einfach nur gezeigt, so natürlich nicht, sondern der erste Schritt in Richtung Dramaturgie ist, mit ihnen zu klären, welches zentrale Gefühlsthema liegt unter diesem Text. Und da gibt es eben auch Karten. Es gibt halt für alles Karten, um das alles zu visualisieren und Sicherheit zu erschaffen. Und sie sollen als erstes eben in einem ersten Schritt rausfinden, wenn sie einen Text hören, worum geht es hier eigentlich? Was ist hier eigentlich die Essenz des Textes? Also welches Gefühl liegt darunter? Und dann geht es in einem allerersten Schritt darum, das zentrale Gefühlsthema dieser Geschichte bildhaft in der Gruppe mit den ästhetischen Mitteln umzusetzen. Und dann wird natürlich darüber wieder gesprochen im Feedback-Verfahren. Das wird auch ganz ordentlich angeleitet. Also es geht in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wird das Feedback-Verfahren komplizierter. Am Anfang sind sie nur aufgefordert, ihren Lieblingsmoment zu benennen und den zu begründen. Und man kann sich ja jetzt schon vorstellen, dass wenn dann die Texte umgesetzt werden und man jegliche Form der Kritik verbietet, da bin ich auch ganz, ganz krass, es darf nichts bewertet und nichts kritisiert im negativen Sinne kritisiert werden, sondern wir gehen nur immer vom Gelungenen aus, dann kommt einer nach dem anderen aus seinem Schneckenhaus, weil das unglaublich man sieht es den Gesichtern an. Ich finde dafür schwer Worte, aber es ist auf jeden Fall so, dass man in den Gesichtern sieht, wie schön das ist, dass man etwas gegeben hat und man ist sich unsicher, wie das ist. Und die anderen nehmen das total ernst und daraus entstehen große theatrale Bilder. Dann arbeiten wir eben auch immer noch mit Musik dazu und alle reden ernst dann über diesen Text. Und einer von allen sitzt halt still dabei und hört und weiß, das ist meins und es wird so ernst genommen. Wir reden jetzt hier darüber, dass es ein großes Thema ist, das eben auch in der Theaterliteratur natürlich verhandelt wird, weil das ist auch wieder ein kleiner Einschub jetzt. Alles, was wir erleben, kann natürlich verdichtet werden auf die ganz großen Themen. Verlust, Liebe, das sind,
Hass.
Genau, das sind natürlich die ganz großen Themen. Und wenn man mit den Gefühlsthemen anfängt, dann kommt man da ja auch schon in der ersten Phase letztendlich auch schon hin, dass man sagt, natürlich hat das eine Relevanz, was du geschrieben hast. Selbst wenn es nur ein Satz ist, kann man daraus etwas rausdestillieren. Und das gibt denen total Mut. Und in weiteren Schreibwerkstätten geht es dann um die weitere thematische Verdichtung. Das bedeutet, dass auf der Basis dessen, was sie schon umgesetzt haben an szenischen Entwürfen, gebe ich neue Impulse. Und das kann man sich vorstellen wie eine thematische Pyramide. Wenn ich in der zweiten Schreibwerkstatt schon bewusst das aufgreife, was wir in der ersten jetzt schon rausgefunden haben, dann kommen wir irgendwann meistens zu zwei großen Themen. Und das kann dann eben sein, Familie ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema einer Gruppe. Und dann setzt man sozusagen immer eine Gegenthese. Also was ist das Schöne, was ist die Sehnsucht, was ist die Idylle der Familie und was ist der Krieg, was sind die Abgründe der Familie. Und schon wird es total relevant, was sie auch zu sagen haben. Und das ist der erste Schritt halt Richtung Dramaturgie und Verdichtung, um nachher eine biografische Produktion halt tatsächlich zu erarbeiten, an die sich auch ein Zuschauer verkoppeln kann. Also das Wichtige ist ja immer, dass der Zuschauer, wenn er dann nachher etwas auf der Bühne sieht, dadurch innere Räume bei sich öffnen kann. Also sich erinnert fühlt an, ah, das habe ich auch, das. Und bei ihm sind es vielleicht andere Bilder, aber es löst etwas aus. Und wenn der Zuschauer mitspielt auf diese Weise, dann wird es halt spannend. Mhm. Im Gegensatz zu, ich sehe eine Handlung auf der Bühne, wo ich jetzt schon weiß, dann passiert bestimmt das, dann passiert bestimmt das.
Und genau, du hattest eben am Anfang gesagt, du könntest das vielleicht mal ein bisschen anhand von Quinoa, also dem Projekt, da was du gerade durchgeführt hast. Da ging es ja um die ersten Tage in der Schule. Also wie finden mich die anderen?
Genau.
Bin ich cool? Genau, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Also waren es am Anfang genau die gleichen Impulse, die du, also nicht die du immer gibst, aber die Impulse, die du für diese Gruppe vorbereitet hast? Oder hattest du dir da schon ein bisschen was überlegt, weil ihr ja auch nicht so viel Zeit hattet? Das waren ja nur 4 bis 6 Wochen, oder?
Es waren 6 Wochen.
6 Wochen.
Mhm. Aber der Punkt ist natürlich, dass hier die Ausgangssituation ja eindeutig war. Diese Kinder haben sich zum ersten Mal gesehen jetzt. Also die sind in eine Klasse gekommen und waren jetzt an einer neuen Schule, an einem neuen Ort mit neuen Klassenkameradinnen. Das heißt, das war jetzt sehr einfach, das aufzugreifen. Also was ich meinte mit den 2 Monaten, ich versuche rauszufinden, was beschäftigt die Gruppe. Und natürlich beschäftigt die Quinoa-Klasse. Ich habe Angst, dass die anderen mich nicht mögen. Das war übrigens auch der erste Satz, der bei den Angstsätzen kam. Ich habe Angst, dass die anderen mich nicht mögen. Und ich habe Impulse entwickelt, erstmal, um sie da abzuholen, wo sie sind. Haha, berühmter Spruch. Nämlich, was ist dir wichtig? Über Lieblingsmomente im bisherigen Leben, über Familie, über Heimat.
Wahrscheinlich auch Schule.
Namengeschichten.
Das
war ein zweiter großer Teil. Wie gesagt, es waren ja mehrere Schreibwerkstätten. Der zweite Teil, weil man kann nicht gleich so krass anfangen. Also erstmal, glaube ich, muss man niedrigschwelligere Impulse geben, wo jeder denkt, da kann ich was zu erzählen. Die zweite Schreibwerkstatt war schmerzhafte Momente in meiner Grundschulzeit. Und das würden die nicht gleich in der ersten Schreibwerkstatt äußern, wenn die sie auch noch gar nicht kennen. Das ist ja, bedarf ja auch Mut. Und in der zweiten Schreibwerkstatt ging es ausschließlich darum. Da haben wir Musik gespielt und die sollten halt sich an ihre Grundschulzeit erinnern. Und welches war dein schmerzhaftester Moment? Kannst du dich daran erinnern? Beschreibe, was passiert ist. Und das haben sie eben beschrieben. Genau, in dem gleichen Verfahren, das habe ich dann auch abgetippt, wieder mitgebracht, das haben wir dann auch umgesetzt in szenischen Entwürfen mit Hilfe der theaterästhetischen Mittel. Und dann gibt es halt viele andere Formen. Also es gibt eben auch Gruppenchoreografien, wo alle zusammenarbeiten, etwas bildhaft darstellen. Und es gibt die Möglichkeit, einen biografischen Text einfach ins Mikro zu sprechen, einfach nackt, so wie er ist. Und mit diesem Spannungsfeld zu arbeiten, also mit szenischen Bildern und den reinen Texten, so wie sie gemeint waren.
Auch, ja, das, ich habe ein Stück gesehen, an dem du, glaube ich, auch mitgewirkt hast oder wo du die Gruppe meines Wissens auch angeführt hast. Das war Tear Down the Classroom. Genau, da war das nämlich auch sehr viel abwechselnd. Und das, was du gerade beschreibst, ist einfach wirklich diese nackten Texte vorgelesen wurden. Das hat man da am Ende auch sehr, sehr viel gesehen. Und ich erinnere mich, dass ich mich am Ende auch mit einem deiner Schauspieler unterhalten habe und ihn gefragt habe, wie diese Texte entstanden sind. Und er halt mit leuchtenden Augen erzählt hat, die haben wir alle selbst geschrieben. Das war echt sehr schön.
Ja, und das ist natürlich auch so ein Schritt des Vertrauens, dass sie das nachher machen.
Ja.
Und die wirklich, die schmerzhafteren Texte, die ans Eingemachte gehen, die kann man natürlich erst nach einer gewissen Zeit erwarten. Aber trotzdem haben wir uns hier in diesen 6 Wochen, da haben wir uns ja jeden Tag gesehen, sind wir da hingekommen. Und es war hier genau, wie ich beschrieben habe. Es ging einerseits von der Sehnsucht und den Wünschen aus und sie haben halt letztendlich nachher erzählt, dass die Angst sie in ganz vielen Dingen behindert. Sie haben ihre ganzen Ängste beschrieben. Sie haben ihre schmerzhaften Momente in der Grundschulzeit beschrieben. Und der Ausweg daraus ist eben halt die Sehnsucht nach Liebe. Und das haben sie in verschiedensten Texten und Geschichten beschrieben. Und man muss sagen, dass das auch ziemlich berührend nachher, weil die halt wahnsinnig offen sind. Das ist ja auch die ganz große Stärke im Gegensatz eben halt zu, ich weiß nicht, unser eins, so wie wir sozialisiert sind, dass wir uns oft verstecken. Die sind halt wahnsinnig offen. Und das war auch das, was ich ja vorhin meinte, weswegen ich von den Schülerinnen da in Neukölln so viel gelernt habe, weil die so offen sind und so direkt zurückmelden, was sie halt gut oder schlecht finden. Das wird natürlich auch beim biografischen Theater an der Stelle zur Riesenressource, weil die halt sich nicht schämen zu sagen, es geht mir irgendwie um die Liebe oder über die Liebe sprechen. Und dann kriegt man ein Kloß im Hals, weil man denkt, ja, und was haben wir eigentlich für ein Problem? Warum sind wir eigentlich immer so klemmi-mäßig drauf? Mhm. Kann man ja mal sagen, ne?
Ja.
Und das bringen die einem halt bei. Und das finde ich total schön und das nehme ich eben auch auf. Also das lerne ich dann immer davon, dass ich das wahnsinnig schön finde, über die Dinge zu sprechen und sich nicht zu schämen und das einfach hinzustellen. Und dass das dann eine Form bekommt, die eben einen erwachsenen Zuschauer, der weit, weit weg ist von ihnen letztendlich, also auch von der Sozialisation her vielleicht, dass sie da eine Form finden, das ist eben halt mein Ansinnen, dass man diese Stärke, die sie haben, in eine Form bringt, also in eine künstlerische Reflexion, die dann den Zuschauer komplett erreicht. Denn am Schluss ist es ja nie so, dass die Jugendlichen da auf der Bühne stehen und heulen müssen. Also das ist vielleicht ganz am Schluss, wenn sie erleichtert sind oder so. Aber der Moment, als sie den Text geschrieben haben, da waren sie ja berührt. Das ist ganz wichtig, da weinen manchmal auch welche, ganz am Anfang. Und dann weiß ich, das ist ein wichtiger Moment gewesen und deswegen bedanke ich mich dann für das Geschenk, das sie jetzt gemacht haben. Aber das ist sozusagen der Beginn. Und dann reflektieren wir ja über den Umgang mit den künstlerischen Mitteln so viel darüber, dass die auf eine Metaebene gehen. Also dass die dann nachher ja wirklich auch über Konzepte sprechen. Also dass wirklich dann von sich selbst auch absehen können und in Kontexte stellen und am Ende eine Form dafür finden. Also diese Form erreicht den Zuschauer und das Gefühl, das am Anfang des Prozesses stand, ist nachher beim Zuschauer. Mhm. Und der im besten Fall weint dann nachher, während der Spieler eben auf der Bühne steht
und ganz cool
und weiß, was genau er getan hat. Ja, und ja, stolz natürlich auch ist.
Und das heißt, was du gerade beschrieben hast, dass sozusagen auch das Ziel ist, dass die an ihre eigene Biografie zwar anknüpfen, aber dass es am Ende auf eine Metaebene geholt wird. Also
genau.
Seelenstriptease passiert da nicht.
Nee.
Weil das kann ich mir vorstellen, das ist eine sehr große Gefahr, auch wenn man sich sozusagen den Begriff biografisches Theater wirklich so wortwörtlich zu Gemüte führt, dass auch Zuschauer, die sozusagen da ein Stück von euch sehen und diesen Begriff kennen, irgendwie auch erwarten oder auch irgendwie die Geschichten, die da erzählt werden, 1:1 mit den Zuschauern, mit den Schauspielern verknüpfen.
Das ist gar nicht so. Deswegen heißt es ja biografisches Theater und nicht autobiografisches Theater. Alles, was auf der Bühne gesprochen wird, ist nicht rückführbar auf den jeweiligen Darsteller oder die Darstellerin. Erstens ist es ja so, dass fast nie die Spieler ihre eigenen Texte sprechen.
Ja.
Sondern eben andere auswählen. Das ist aber auch schon dadurch klar, weil der Prozess ja länger dauert. Ich hatte ja schon beschrieben, dass jeder einen fremden Text vorliest und dann wählen die sich Texte aus und wissen nicht, wer den geschrieben hat. Und dann werden die in der Gruppe umgesetzt und dann wird darüber gesprochen. Und dann ist das, was dort umgesetzt wurde, wieder Ausgangspunkt für die nächste inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist das eine. Das andere ist, dass aus den Texten, die entstehen, wird immer wieder was Neues gemacht. Also es wird zum Beispiel aus einem Originaltext zum Thema Familie, gibt es auch eine Schreibwerkstatt, wo in ein anderes Genre, also das Ganze in ein anderes Genre gesetzt wird. Ein anderer Autor kommt, nimmt sich einen fremden Text und schreibt aus der Geschichte über Familie einen Albtraumtext, der das zentrale Thema oder das Gefühl oder die Atmosphäre aufgreift, aber zum Beispiel Personen, Zeit, Ort verändert. Und wenn dann jetzt jemand diesen Albtraumtext umsetzt auf der Bühne, dann weiß ja der Autor oder die Autorin trotzdem, das war eigentlich mal meins. Aber jetzt haben die anderen sich das ja genommen und haben ihre Bilder dazu gebracht. Und so verändert sich das ja durch die ganze Gruppe. Durch die Arbeit in der gesamten Gruppe verändern sich die Quelltexte auch. Und das Letzte, was dazu total wichtig zu sagen ist, sie sprechen niemals aus ihrer eigenen Person heraus, sondern schon bevor das erste Mal ein Text gesprochen wird, entwickeln sie eine Figur. Also das heißt, sie geben sich im Grunde genommen erstmal eine andere Identität und diese Figur, die wird immer weiterentwickelt. Also am Anfang hat die nur einen Namen, dann hat die irgendwie, dann erfindet die sich einen Rahmen, wo sie wohnt, wo sie lebt, welche Hobbys sie hat und so weiter. Und dann geht das immer weiter. Welche Vergangenheit hat diese Figur, welchen Verlust hat diese Figur erlebt, welchen größten Traum hat diese Figur? Und natürlich ist es ganz oft so, dass da Schnittmengen auch zur wahren Person sind, aber die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Und das knüpft an das Konzept Biografie an, weil ich davon ausgehe, dass Biografie sowieso keine Faktenlage hergibt, sondern natürlich ist Biografie grundsätzlich ein Konstrukt. Das wird auch immer daran deutlich, dass wenn man seine Biografie erzählen soll, wählt man ja aus und stellt das in einen Kontext. Man würde seinem Arzt was ganz anderes erzählen als seinem Arbeitgeber oder seiner besten Freundin. Und auf der Bühne ist ganz wichtig, das sage ich Ihnen auch immer, dass es nicht um eine Reportage oder um eine Faktenansammlung geht, sondern dass alles, was gesprochen wird, auch fiktionalisiert werden darf. Das heißt, selbst wenn Sie wahre Geschichten schreiben, dann mache ich das auch immer in Anführungsstriche mit wahren Geschichten. Denn wahr ist alles. Wenn mir jemand berichtet, was er geträumt hat, dann ist das natürlich auch wahr. Und warum erzählt denn jemand, warum sagt denn ein Junge, mein Name ist Anna und ich möchte irgendwie, ich bin ein Mädchen und ich kann fliegen. Also das sagt ja total viel aus. Also
genau.
Und deswegen ist es Unsinn, eins zu eins an diese Sache ranzugehen, sondern biografisches Theater meint nur, dass die Spieler mit ihrem eigenen, das, was in ihnen ist, an die Sache rangehen. Und dass das der Ausgangspunkt für den künstlerischen Prozess ist. Nicht, dass wir daraus eine Reportage machen.
Ja, ich glaube, es ist ziemlich, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das so deutlich darzustellen. Weil das kann sonst, glaube ich, echt auch irgendwie zu Missverständnissen führen. Und die Schauspieler sollen ja am Ende auch nicht das Gefühl haben, dass ihre Biografie interessant ist oder dass ihre Biografie stellvertretend für irgendwie ganz große Themen steht, sondern eben mit dem Gefühl aus dieser Produktion herausgehen, dass sie künstlerisch, ästhetisch arbeiten können und so etwas auf die Bühne bringen.
Genau.
Das ist ja ein ganz anderer Lerneffekt, als zu denken, oh, ich bin ein interessanter Mensch und hatte irgendwie ein extremes Leben und andere finden das interessant. Ne? Das ist ja gefährlich. Gerade mit Jugendlichen.
Wobei, es ist beides. Also es ist auch so, dass es ganz wichtig ist, ihnen klarzumachen, dass ihr es nicht langweilig ist. Also wenn die immer sagen, ja, aber was ich erlebt habe, ist langweilig, dann ist es schon so, dass wir den Gegenbeweis antreten, dass es überhaupt nicht langweilig ist, sondern dass das, was erlebt und erfahren wurde, von großer Relevanz ist, je nachdem irgendwie, welche Bedeutung man der Sache gibt. Und das geht nicht in die Richtung, ich nehme mich wichtig mit dem, was ich erlebt habe, sondern ich nehme mich ernst. Und in dem Moment, wo ich mich selber ernst nehme, erst dann kann ich überhaupt die anderen ernst nehmen. Mhm. Und das ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung, dass nichts zu langweilig und nichts zu schlecht ist, als dass es nicht gesagt werden könnte. Und das immer ein Impuls. Also wenn jemand etwas machen möchte, dann glaube ich, dann liegt da etwas dahinter? Sonst würde er es nicht sagen oder sonst, warum würde er es sonst machen? Und dieses Gefühl, grundsätzlich die Spieler und Spielerinnen ernst zu nehmen und sie zu bestärken, indem welche Entscheidungen sie da treffen in diesem Prozess. Und das führt natürlich schon dazu, dass sie auch am Ende sagen, das haben wir gebaut, das hat eine Menge mit mir zu tun, ich habe sehr viel von meiner Persönlichkeit da reingegeben und ich stelle jetzt fest, ein großes Publikum nimmt das ernst. Und natürlich ist das, ja, das ist ganz, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und gerade die Jugendlichen, mit denen ich eben arbeite, haben ein ganz geringes Selbstwertgefühl und haben eben das Gefühl, dass es eben halt alles, interessiert halt keinen so, was sie machen. Und zu erleben, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass es eher darum geht, sich etwas auch zu erkämpfen und dass es Sinn macht, an einer Sache dran zu bleiben, zu arbeiten, sich anzustrengen, dass das auch was total Schönes sein kann.
Das fand ich auch so schön zu sehen bei den beiden Theateraufführungen, die ich gesehen habe, dass die Spieler am Ende von dem Applaus, den sie vom Publikum bekommen haben, so unglaublich begeistert waren. Das ist ein Riesenunterschied zu normalem Theater, wo natürlich die Schauspieler den Applaus vom Publikum komplett gewohnt sind und auch erwarten. Die sind immer wieder auf die Bühne gerannt und haben selber gejubelt und die Arme nach oben gerissen. Ich fand das einfach super schön zu sehen, was mein Applaus, der wirklich auch irgendwie von Herzen kam, denen in dem Moment an Selbstwertgefühl gibt.
Ich hatte ja gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass die am Ende mit dem Applaus bestärkt werden, weil grundsätzlich ist es so, dass man eben halt in unserer Gesellschaft ständig bewertet und kritisiert wird und dass es diese Haltung gibt, ja, der soll mal mit Kritik klarkommen. Der Witz ist, das muss man lernen. Und die Voraussetzung, um Kritik konstruktiv annehmen zu können, ist erstmal, dass man 100.000 Mal bestärkt worden ist und einen Teppich anlegt an Vertrauen, an Selbstvertrauen. Und wenn nämlich jemand, der überhaupt kein Selbstvertrauen hat, aus seiner Sicht immer wieder kritisiert wird, dann kippt das in etwas Negatives, nämlich in ein demütigendes Gefühl. Und dann hat ein solcher Mensch überhaupt keinen Raum in sich, um das andere oder das Fremde annehmen zu können, weil er dann immer sich selbst verteidigen muss. Das führt zu Aggressionen und zu Abwehr. Das führt irgendwie ja auch zu ganz großen Frustrationen, die sich dann an ungelegener Stelle entladen. Und gerade Jugendliche, die total unsicher sind und Angst davor haben, abgelehnt zu werden, denen kann man nicht sagen, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, sondern erstmal muss man ja erstmal einen Teppich des Selbstvertrauens legen, auf dem sie gehen können. Und wenn das passiert ist, dann kann man irgendwann dahin, dass sie selber merken, durch eine Krise oder durch Fehler lerne ich ganz viel. Aber dafür müssen sie selber das Gefühl haben, ich darf meine Fehler selber finden. Ich muss nicht immer ein riesiges Bollwerk aufbauen gegen dieses Gefühl, dass andere mir meine Fehler aufzeigen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit diesem Theateransatz zu tun, weswegen ich sage, erstmal benennen wir nur die Lieblingsmomente. Weil durch jeden Lieblingsmoment, den ich einem Kind oder einem Jugendlichen zurückmelde, wächst er ein Stück. Und irgendwann fangen sie an und hauen sich die Lieblingsmomente um die Ohren und loben sich und sagen, das war schön an dir. Aber das muss man doch auch erstmal hinkriegen. Und ich erlebe auch viele Erwachsene, die überhaupt nicht mehr sagen können, ja, das war eine Eins oder das war wirklich richtig gut, weil die auch schon am Boden liegen. Also weil die auch sich nur noch wappnen gegen Kritik. Und deswegen finde ich, dass Kritik und Kritik kann man so und so sagen. Also ich bin auch der Meinung, dass man durch Fehler am meisten lernt, aber man sollte sie bitte selber herausfinden dürfen, weil das was total Schönes ist, aber das bedarf auch eines riesigen Selbstvertrauens. Und dann wird's positiv erlebt. Das nur ganz kurz dazu.
Zum Applaus, ne?
Ja.
Aus Fehlern am meisten lernen und du beschreibst jetzt gerade ganz, ganz viele positive Momente. Ich habe auf deinem Blog ein bisschen rumgelesen und habe gesehen, dass es auch auf jeden Fall Momente gibt, wo sozusagen dir die Probe um die Ohren fliegt.
Genau.
Da schreibst du auch, inzwischen weiß ich, dass die Krise immer kommt. Ich warte da drauf. Und dann später ein bisschen weiter. Okay, es ist soweit. Her mit der Rüstung und rein in die Schlacht gegen das allgemeine Aufgeben. Wann kommen solche Momente zustande, in denen du spürst, die Gruppe steht gerade vor dem Aufgeben
Und wie kannst du dann, anstatt sozusagen dich darauf zu konzentrieren, ich bin gerade wütend auf euch und warum macht ihr nicht das, was wir die ganzen letzten Proben schon so toll gemacht haben, wie bekommst du das hin, dass du die Gruppe am Ende wieder zusammen hast und wieder mit einem positiven Gefühl aus der Probe gehen lässt?
Also erstmal muss man ja überlegen, warum kommt die Krise?
Und genau.
Es ist total klar, dass ich Ihnen die ganze Zeit sage, ihr seid gut und wir machen weiter und wir arbeiten ja auf eine Theaterproduktion hin. Und am Anfang sagen sie, ja klar, aber stellen sich das nicht im Ansatz vor, was das bedeutet. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich sie einen ganz, ganz hohen Berg raufführe und wir gehen die ganze Zeit und unterhalten uns. Das ist alles total nett. Und irgendwann drehen wir uns um und dann schauen sie runter und dann denken sie, scheiße, so weit bin ich gegangen. Und das Problem ist, dass sie sich selbst an der Stelle dann nicht vertrauen, weil sie halt noch nie erlebt haben, dass etwas geglückt ist tatsächlich und dass es tatsächlich klappen könnte. Also zum Beispiel, wenn die sich so weit aus dem Fenster gelehnt haben aus ihrer Sicht, dass sie zum Beispiel sagen, ich singe auf der Bühne oder ich habe jetzt einen biografischen Text geschrieben und den habe ich in die Gruppe gegeben und den haben wir jetzt inszeniert und das sind alles meine Ideen auch, die da drin stecken. Und plötzlich gibt es diese Ahnung, dass dieser Moment kommen wird, wo die anderen draufschauen werden, also wo wir rausgehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Krise auslöst. Das ist immer so, mal mehr, mal weniger, aber es gibt immer in der Phase, es gibt die Anfangsphase, die fast immer erstmal schwierig ist, weil sie erstmal checken müssen, worum geht's hier überhaupt und wie sind die Regeln. Das ist die erste Krise, die Krise der Findung in der Gruppe so. Dann haben sie sich irgendwann gefunden und dann fühlen sie sich wohl. Und dann wird viel gespielt und dann wird viel erfunden und dann ist alles schön. Dann ist man wie auf der Blumenwiese und es gibt so eine ganz schöne Phase. Und dann kommt eben die Phase, wo irgendwie plötzlich klar wird, ja, jetzt machen wir das mal so, weil wir wollen das ja auch aufführen.
Genau.
Und dann wird es, kommt das Ungeheuer sozusagen aus der Ferne näher. Also die Realität, der Realitätsschock, dass man das jetzt wirklich eigentlich zeigen möchte. Und ja, ich glaube, dass das, da testen sie mich. Weil ich ihnen immer sage, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr könnt mir total vertrauen und es wird irgendwie klappen. Und sie testen aus, ob ich bei ihnen bleibe, ob das wirklich stimmt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das Prinzip der wertschätzenden, stärkeorientierten Pädagogik. Denn die kennen das, dass wenn sie irgendwas machen, dass sie immer eben bewertet werden. Also dass ihnen immer gesagt wird, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das kannst du nicht, das musst du also oder das musst du so und so machen und das geht nicht und sowas immer. Und ich mache das ja eben nicht. Und wenn aber diese Angstphase kommt, dann entlädt sich die Angst in totalen Aggressionen. Also dann auch gegen Theater, gegen mich. Gegen die Person, die sie so weit den Berg hochgebracht hat. Das ist ja logisch, da muss man erstmal gucken. Also was machen wir jetzt hier eigentlich? Und dann ist es wahnsinnig schwer, in so einem riesigen Chaos zu stehen und darauf zu verzichten, wütend zu werden. Und
genau, ja, du dann sagst irgendwie ja dann gerade, genau, du sagst ja dann gerade nicht zu ihnen, ja, Mann, warum macht ihr jetzt nicht einfach mit? Und das ist doch scheiße, was ihr hier gerade auf die Bühne bringt. Sondern, also was machst du? Was machst du im Konkreten, um diese wertschätzende, stärkenorientierte Pädagogik, wie du das so schön sagst? Das klingt aber jetzt gerade ein bisschen sperrig. Was machst du im Konkreten?
Gut, wir hatten das jetzt irgendwie gerade vorletzte Woche. Ist dann eben halt alles so richtig schön mir um die Ohren geflogen, wie du ja gesagt hast. Also es war de facto so, dass 24 Kinder schreiend, heulend, sich prügelnd irgendwie durch den Raum fetzen. Und die anwesenden Erwachsenen dann auch schon irgendwie sich von mir offenbar distanzieren, so nach dem Motto, wir sitzen auf einem sinkenden Schiff. Und ja, und da passiert das, was, und das Gefühl kenne ich sehr gut, dass einem wirklich der Arsch auf Grundeis geht. Also mir auch immer wieder, weil ich dann denke, wenn ich das jetzt nicht drehe, also wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann kann es wirklich scheitern und dann ist es eine wirkliche Katastrophe, weil dann sind die Kinder oder die Jugendlichen in dem bestärkt, was es hier gilt zu bekämpfen. Nämlich, dass sie nichts können, dass es sowieso nicht klappt, das Aufgeben. Und Ich bin ja angetreten, um Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Und ich glaube, dass in dieser Sekunde sich dann immer dieses zeigt. Da gibt es auch kein Rezept, sondern ich denke dann, ich muss genau das, was ich immer sage, das muss ich dann eben auch machen. Liebevoll, ruhig und absolut sicher auftreten Ihnen gegenüber. Also das Erste ist zum Beispiel, dass ich nicht den Hauch eines Zweifels, den ich in mir habe, nach außen transportiere. Niemals würde ich sagen, vielleicht schaffen wir das nicht. Niemals. Sondern dass ich ganz ruhig nach außen bleibe, auch wenn in mir der Zweifel tobt. Dass ich irgendwie lächle und total Zuversicht ausstrahle. Das ist das eine. Und dass ich mich überhaupt nicht persönlich provozieren lasse. Also wenn die dann angerannt kommen und sagen, ja, das ist voll scheiße und sie sind voll scheiße. Dass ich dann tröste und dass ich dann sage, ich weiß, dass du jetzt total Schiss hast. Und das ist ganz normal. Ihr macht gerade was durch. Ich habe das schon ganz, ganz oft durchgemacht. Ich weiß, was du jetzt gerade durchmachst, das weiß ich. Und du hast auch total recht. Und das, also mit dem, dass du jetzt irgendwie durchdrehst, mach das ruhig. Aber ich warte hier und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und wenn es wieder geht, dann komm her. Das ist auch so eine Sache, dass ich dann irgendwann versuche, einfach Ruhe auszuschreien und zu sagen, kommt her, damit wir hier gemeinsam eine Lösung finden. Für alles, was passiert, finden wir eine Lösung. Und wenn die halt durch die Gegend rennen und halt nicht sich bei mir einfinden, dass man halt durch den Raum geht, einige dann so festhält, andere irgendwie umarmt, vor anderen kniet, mit anderen irgendwie ganz ruhig und leise spricht, sich anbrüllen lässt und immer, immer wieder das Gefühl hat, okay, ich stelle mich für euch als Boxsack zur Verfügung und ich werde in keinster Weise einbrechen oder persönlich das nehmen. Und ich glaube, dass ich diese Stimmung, das ist nämlich eine Wahnsinnskraft, die man dafür braucht. Und die setzt sich irgendwann im Raum durch, wenn man es wirklich macht. Und ich habe das hier so oft erlebt und ich bin auch ganz oft schon gescheitert. Also, dass ich irgendwie das eben halt nur halb durchgehalten habe. Also, dass ich irgendwann die Nerven verliere. Aber ich weiß, dass man das eben total trainieren kann und dass es tatsächlich stimmt. Wenn ich es wirklich durchziehe, dann klappt es. Und da war es eben halt auch so. Da habe ich gedacht, jetzt ist die Vollkatastrophe wirklich. Und wir werden das jetzt, und es ist auch so schlimm, dass man dann doch immer an den Punkt kommt, wo man denkt, diesmal wird es wirklich nicht klappen. Aber dass ich das eben nicht zulasse. Und dass ich irgendwie denke, gut, jetzt sind wir schon 2 Stunden über der Zeit. Ist auch egal. Ich vergesse die Zeit. Ich vergesse alles, was jetzt da ist und wie durch ein Brennglas konzentriere ich mich halt auf die Kinder. Also wenn dann da irgendwie andere irgendwie mir sagen, es klappt ja nicht und so, ich blende das dann aus und gucke nur auf die Kinder und versuche mich mit denen total persönlich zu verkoppeln und auch durch Blicke und durch kleine Gesten zu senden, dass ich total bei ihnen bin und dass sie alles an mir auskotzen können und dass ich das alles tragen werde. Und so fühlt sich das auch an. Und das Krasse ist dann, da war es so, also ich habe irgendwann dann mich eben auf die Bühne gesetzt, nachdem so ein paar dann auch erschöpft waren von ihren ganzen Anfällen und so. Und dann habe ich mich auf die Bühne gesetzt und habe immer zu Einzelnen, die da heulend rumrannten, irgendwie gesagt, komm mal her jetzt. Wir setzen uns jetzt hier erstmal hin. So, dann hat das ungefähr 20 Minuten gedauert und irgendwann sitzen sie alle so um einen rum. Und dann habe ich eben auch nicht gemeckert, so, wie seid ihr denn drauf? Sondern dann habe ich sie angeguckt, Blickkontakt aufnehmen, so richtig. Und dann habe ich halt gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also wir sind ja jetzt schon 3 Stunden hier über die Zeit inzwischen. Und was machen wir jetzt? Und dann mache ich Pause, weil das ist ja eine Frage. Da muss man ja erstmal drüber nachdenken. Und dann warte ich. Und dann gibt es erstmal keine Antwort. Und dann frage ich das nochmal. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und das Krasse war, dass dann eben halt irgendwann eine gesagt hat, ja, wir spielen jetzt das ganze Stück von Anfang bis zum Ende durch. Und da muss ich natürlich total lachen. Denke so, Mensch, das ist ja eine total tolle Idee. Aber ich bin dann natürlich nicht ironisch, sondern ich habe dann irgendwie gesagt, super. Und dann stehe ich auch sofort auf, nehme das sofort 100% ernst und sage, alles klar, ich gehe jetzt zum Mischpult. Ihr klärt das jetzt hier. Wie ist die erste Szene? Und wir lassen das ganze Stück durchlaufen. Und ich sage nichts, ihr zeigt mir, dass ihr das könnt. Dann gehe ich hinten ans Mischpult. Setze mich hinten hin und warte wieder und guck die einfach nur an die ganze Zeit. Bis halt wahrscheinlich irgendwie das, ja, Ich kann das nicht als Rezept jetzt verkünden. Ich weiß nur, dass das was mit einer inneren Haltung zu tun hat. Damit, dass man irgendwie sagt, ich werde das alles tragen. Und wenn das jetzt alles schief geht, dann weiß ich, dann werde ich das tragen. Weil das ist meine Ansage. Mhm. Und das merken die auch total. Irgendwann merken die das. Und die brauchen genau das. Die brauchen jemanden, der bis zum Schluss sagt, du bist gut.
Und der bei ihnen bleibt.
Und der bei ihnen bleibt und der irgendwie sagt, du hast Zweifel und das ist alles total okay. Aber wir werden das schaffen und ich bleib bis zum Schluss bei dir.
Hast du denn trotzdem am Ende von so einer Knallerprobe, wenn ihr dann nochmal irgendwie einen Kreis habt, ganz bevor sie irgendwie dann wirklich in den Feierabend gehen, ergreifst du da nochmal das Wort und gibst auch Einblick in deinen Stress gerade? Also sagst du dann sowas wie, ich bin gerade auch total erschöpft und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie morgen ein bisschen freundlicher mit meiner Energie umgeht?
So würde ich es niemals formulieren, weil so ist es nämlich wieder so fast in Richtung Vorwurf.
Ja.
Also das meine ich eben, man muss irgendwie in der Stärke bleiben und nicht in die Opferrolle gehen. Also,
ja.
Aber tatsächlich, da war es so, auch an dem Tag, also diesen Abschlusskreis machen wir ja immer. Es ist sowieso so, dass alles ganz, ganz schwerstens ritualisiert ist, um halt Geborgenheit immer zu geben. Und deswegen kennen die das auch, dass wir im Kreis sitzen. Ich nehme auch an, dass es deswegen auch in der Krise geklappt hat, dass ich mich da auf die Bühne setze. Und die wissen halt, wenn ich mich da hinsetze, dann wird es jetzt wahrscheinlich irgendwann ein Kreis. Also das ist wahrscheinlich so. Und dann kehren sie dahin auch zurück. Und nach dieser ganzen Probe, nachdem sie das dann geschafft haben, ihren Durchlauf, haben wir natürlich diesen Abschlusskreis gemacht. Und weil ja alle durchgedreht sind, hätte man jetzt natürlich denken können, so wie ich es auch in der Schule immer erlebt habe, dass die jetzt einen Arsch voll kriegen. Also dass man jetzt irgendwie dann sagt, das geht ja gar nicht und morgen müssen wir es aber anders machen und so. Und da habe ich erstmal gesagt, ich bewundere euch. Ihr seid heute durch eine Riesenkrise gegangen und ich glaube, dass ihr an eure Grenzen gekommen seid. Ich im Übrigen auch. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz hart heute gewesen. Und ihr habt was Unfassbares heute gelernt, nämlich nicht aufzugeben. Und ihr habt eben gerade eine unfassbare Performance abgeliefert, die zeigt, dass ihr alles könnt. Und merkt euch diesen Moment mal für euer Leben, weil es wird häufiger mal passieren, dass ihr an eure Grenzen kommt, dass man sich irgendwo zu Hause aufs Bett wirft und heult und denkt, es geht nicht mehr weiter. Und es geht weiter. Und man überlebt diesen Moment. Und ihr habt heute selber gemerkt, ihr überlebt das. Ihr werdet das hinkriegen. Und dann sage ich auch solche Sachen, ihr habt auch mich an die Grenzen gebracht. Ihr müsst aufpassen. Wir sind hier alle zusammen. Es war heute grenzwertig, weil einige sind irgendwie auf die Straße gelaufen. Solche Sachen, da sage ich irgendwie, wir haben die Verantwortung für euch. Ihr müsst immer auch uns im Blick behalten. Damit meine ich dann die Erwachsenen. Weil wir sind an eurer Seite. Und wenn ihr, also wir passen auf euch auf, aber ihr müsst auch auf uns aufpassen. Ihr müsst auch uns im Auge haben. Und es darf nicht völlig irgendwie kippen. Und da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr auch mit uns gut umgeht. Und dass solche Sachen, sage ich schon, zum Beispiel auch solche Sachen, wenn die dann zu mir sagen, ja, sie sind voll scheiße und irgendwie mich beleidigen, dann sage ich natürlich schon, du verletzt mich jetzt gerade und hör auf damit. Aber ich sag nicht, oh, du hast mich verletzt.
Ja, ja.
Also das ist ein Riesenunterschied, ob ich das aus einer sehr, sehr starken Position heraus sage oder ob ich das als Vorwurf formuliere. In dem Moment, wo ich einen Vorwurf fühle, ist es schon vorbei. Deswegen meine ich, ist das so schwer, weil wenn ich selber befindlich bin und sauer werde, dann kann ich das nicht mehr pädagogisch super machen, weil dann schiebe ich ihnen den schwarzen Peter zu und das nehmen
Macht
Kinder einem total übel,
genau.
Weil sie auch Recht haben.
Mhm.
Also es gibt keinen anderen Experten im Raum sozusagen als den Lehrer, der hat es auch gefälligst zu richten.
Mhm.
Und das ist die Aufgabe, also das ist unser Job. Wir haben die Verantwortung, wir haben das Wissen, wir haben die Erfahrung. Und ich finde das aber eben umgekehrt auch total großartig und das Gefühl halt, was ich beschrieben habe, als Boxsack für sie da zu sein, das auszuhalten und zu tragen, das macht so reich. Also das ist ja 1000-mal besser, als in die Opferrolle zu kippen. Die Opferrolle macht einen fertig, weil man dann nur noch Selbstgespräche führt, wie schlecht es einem geht und wer alles schuld hat und wer noch alles schuld hat und wie scheiße es sowieso alles ist und dass der Raum zu klein ist und man hat ja dies nicht und das nicht und das macht einen total kaputt. Ich glaube, das führt in die Krankheit. dagegen zu sagen, ich bin die Expertin hier im Raum und ich bin für euch da, was auch immer passiert, ist ein viel glücklicher machendes Gefühl. Und das wird einem ja tausendfach zurückgegeben, wenn man es bis zum Schluss durchhält. Und da denke ich dann immer an den Witz mit den 99 Mauern. Es reicht halt eben nicht, nach der 99. Mauer zusammenzubrechen und zu sagen, oh, jetzt kann ich es doch nicht mehr halten. Dann ist es ganz schrecklich. Man muss gewinnen. Also man muss sozusagen das schaffen. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen, man kann sich da schwer rantasten mit Worten. Aber das hat eben ganz viel auch mit der Haltung zu tun. Und das kann ich jetzt noch mal kurz auf die Statuslehre anwenden. Das ist nämlich im Grunde ein Gedankenkonstrukt, was da auch hilft. Und das habe ich abgeleitet aus der Statuslehre von Keith Johnston. Der hat in seinem Buch Improvisation und Theater eine Seite, glaube ich, über Lehrer geschrieben. Eine Seite von diesen 300 Seiten. Und die ist eben total aufschlussreich, weil er da eben halt drei Lehrertypen beschreibt. Und das war der Ausgangspunkt, um mir Gedanken zu machen, was die Statuslehre eigentlich mit dem Lehrerberuf zu tun hat. Und ganz, ganz viel. Weil im Grunde genommen geht man davon aus, bei der Statuslehre, dass es eben eine Skala gibt, der Verhaltensweisen. Es gibt halt, also die Pole dieser Skala sind Hochstatus und Tiefstatus. Dazwischen sind aber alle Abstufungen möglich. Hochstatus sind sozusagen so die Rampensäue. Und Tiefstatus sind eher so die, würde man jetzt auf der Bühne sagen, die Dienenden oder Unsicheren. Aber es ist viel komplexer, weil dann sofort auch jeder denkt, hoffentlich mache ich Hochstatus. Das ist totaler Schwachsinn, weil es geht eigentlich um die Pole Distanz und Nähe. Und Hochstatus erzeugt Distanz beim Gegenüber und Tiefstatus erzeugt Nähe. Und das die berühmteste Tiefstatusgeste der Welt ist das Lächeln, weil das Lächeln stellt eine Nähe her und ist sozusagen ein Nichtangriff. Also wir können uns wohlfühlen und entspannen. Das ist Tiefstatus, nicht irgendwie als Spacken rumlaufen. Also auf der Bühne gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formen, wie man Tiefstatus zeigen kann. Aber für die Lehrerhaltung ist was ganz anderes von Bedeutung. Weil Hoch- und Tiefstatus kann sich zeigen an dem, wie man sich mit dem Körper im Raum verhält. Das wäre dann so bei Hochstatus symmetrische Körperhaltung, aufrechter Gang, der Situation angemessen laute Stimme, solche Dinge. Und Tiefstatus wäre ganz viele hektische Bewegungen und asymmetrische Bewegungen. Das wäre sozusagen, was man mit dem Körper macht. Aber viel entscheidender ist, dass Statusverhalten mit einer inneren Haltung verkoppelt ist. Und da kann man sich orientieren sozusagen grob an vier Typen. Es gibt eben einmal erstens die Rampensau. Die ist außen hoch und innen auch hoch. Also die Rampensau denkt auch, dass sie gut ist und dass jeder Bock hat, der Rampensau zuzuhören. Die Rampensau nimmt den anderen Raum und Zeit, also bestimmt die Zeit und den Raum. Das wäre hoch, hoch. Der zweite Typ wäre der Kläffer. Der Kläffer ist außen hoch und innen tief. Und das ist ganz häufig in Überforderungssituationen im Lehrerberuf so, wenn man irgendwie rot anläuft und Ruhe rumschreit. Also nach außen im Grunde genommen Merkmale von Hochstatus zeigt, also rumbrüllt, anderen Raum wegnimmt und sich als Chef aufführt. Aber die Motivation dafür ist eigentlich Angst. Das ist der Kläffer. Und das Tragische am Kläffer ist, dass der eben halt weder Respekt noch Sympathie erzeugt. Und das auch nochmal zur Rampensau. Die Rampensau erzeugt überhaupt keine Sympathie beim Gegenüber, aber Respekt. Der Kläffer erzeugt weder Sympathie noch Respekt. Also die Schüler drehen sich dann um und kichern. Und der erreicht nichts, aber man mag ihn auch nicht. Der dritte Typ, das ist der Teamplayer, der ist innen tief und außen tief. Das ist der beliebteste von allen Typen. Weil jeder Mensch braucht eigentlich einen Teamplayer an seiner Seite, der ihm Selbstbewusstsein gibt im Grunde. Also der Teamplayer ist der immer hilft, der sich immer in den Schatten stellt von anderen, der immer sagt, ja, du hast so eine schöne Schrift, mach du das mal, du kannst das irgendwie besser und so. Der einem immer, ja. Und der erzeugt ganz große Sympathie, aber gar keinen Respekt. Also als Lehrer wäre der Teamplayer verloren, weil die Schüler mit dem immer machen, was sie wollen und die Nähe zu groß ist und kein Durchsetzungsvermögen da ist. Ja, und der Typ, an dem ich mich halt orientiere oder was halt ganz viel mit dem zu tun hat, was ich auch gerade beschrieben habe, sich als Boxsack zur Verfügung stellen und die Verantwortung tragen. Der letzte Typ ist sozusagen, ist jetzt auch eine blöde Beschriftung, der Charismatiker, der irgendwie innen hoch ist und außen alles kann, aber meistens außen tief ist. Denn wenn man innen hoch ist, dann kann man alles, also wenn das Gerüst sozusagen steht, innerlich, dann kann es jede Fassade tragen. Also das heißt, dann kann ich irgendwie ganz tief jemandem begegnen und anderen Menschen allen Raum lassen. Ich muss nicht die ganze Zeit um meine Position irgendwie besorgt sein, sondern ich kann jeden Raum geben. Ich kann mich auch demütigen lassen, weil ich muss nicht um mein Inneres besorgt sein. Und so wie das bei Keith Johnson letztendlich auch angelegt ist, ist der Charismatiker halt eben so, dass man als Charismatiker nicht sich selbst in den Vordergrund einer Sache stellt, sondern die Idee oder die Aufgabe und sich mit der Aufgabe verkoppelt und sich selbst im Grunde genommen der Aufgabe unterordnet. Das heißt, es geht nicht um Ego, sondern es geht irgendwie um den Auftrag. Und wenn der Auftrag heißt, dass man die Jugendlichen dahin bringt, dass sie stolz auf sich sein können, Selbstbewusstsein bekommen und Erkenntnisse generieren, die für ihr späteres Leben wichtig sind, dann verkoppel ich mich halt mit dieser Idee und alles, was dafür notwendig ist, tue ich. Und wenn mich dann also jemand beschimpft und er muss das jetzt gerade machen, dann muss er das halt gerade machen. Aber ich kann auch hoch. Also, und das ist halt das Entscheidende. Man kann das nur, wenn man auch sehr hoch und sehr eiskalt und sehr distanziert sein kann. Also, wenn es klar ist, dass wenn alles drunter und drüber geht, könnte man auch jemanden angucken und sozusagen die Nähe kappen. Und man spürt das auch, weil jeder von uns im Grunde genommen sich in einer Komfortzone bewegt, des Statusverhaltens. Kein Mensch möchte zu hoch oder zu tief. Und irgendwo auf dieser Skala richten wir uns ein. Und es gibt eigentlich Menschen, die tendenziell eher Rampensäue sind. Und es gibt Leute, die tendenziell eher Teamplayer sind und immer auf Harmonie aus sind. Und das Spannende ist, dass wenn wir Lehrer, gute Lehrer sein wollen, sollten wir versuchen, aus der Komfortzone rauszukommen und alles, was auf der Statusskala möglich ist, uns zu trauen, zu tun und das der Aufgabe unterordnen.
Genau, also das im Endeffekt bewusst einzusetzen.
Um Dienstleister für die Jugendlichen zu sein. Aber um sie dahin richtig, zu bringen, wo sie hinwollen.
Also
wo
womit du dann sozusagen spielst, ist mit den ganzen Statusformen, aber nur den äußeren. Deinen inneren Hochstatus,
genau.
Den
gibst niemals du nicht verlassen.
Ab. Richtig.
Und das war das, was ich vorhin anschaulich beschrieben hatte in dieser Probe. Mir ist total klar, in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst zu bemitleiden, rutsche ich in eine innere Tiefstatushaltung. Und dann kann ich nichts anderes mehr sein als der Kläffer oder der Teamplayer. Wenn ich innen tief bin, dann machen die mit mir, was sie wollen. Oder noch schlimmer, ich bin der Kläffer. Und der Kläffer ist ja depressionsgefährdet. Also das ist auch die Rutsche in die Katastrophe. Das heißt, wenn man sich das aber klar macht, dass das so ist, dann macht das Ganze auch plötzlich Sinn. Also dann macht es auch Sinn zu sagen, ich werde diese Stärke, und wie man das machen kann, ist auch immer die Frage, ne? Man kann das natürlich nur über den Körper, glaube ich, erfahren. Weswegen das bei der Statuslehre so ist, dass man durch diese Phasen, also sich total zum Affen zu machen, auf der einen Seite nämlich sich Tiefstatus total zu trauen und auf der anderen Seite zum Beispiel eine schöne Situation, um Hochstatus zu üben, wäre, wenn zum Beispiel alle einen beim Geburtstag oder so klatschen und anjubeln und so, dass man nicht so macht und dann so einknickt und so grinst und hihihi und alles runter macht, sondern den Kopf hebt und sagt, danke. Das wäre Hochstatus üben. Und es gibt halt ganz viele Situationen, wo man instinktiv in die Komfortzone geht. Und wenn man sich das aber alles bewusst macht, diese Statuslehre, dann kann man das steuern. Also dann kann man plötzlich sich ertappen, dass man halt, also ich zum Beispiel bin eine typische Tiefstatusspielerin, versuche Harmonie herzustellen mit Leuten. Ist auch übrigens 80% aller Menschen sind eher Tiefstatusspieler zur Beruhigung und insbesondere Frauen. Weswegen Frauen, was Kommunikation angeht, oft so gut sind, weil Tiefstatus ist natürlich für eine Kommunikation deeskalierend und extrem
auch, wie du schon gesagt
Sympathie
hast.
Und Nähe und Beziehung und so. Deswegen meinte ich, man darf es auf keinen Fall werten und sagen, das eine ist besser als das andere. Hochstatus zu sehr ausgelebt sorgt nicht nur für Distanz, sondern auch für Antipathie. Also man mag keinen Diktator.
Genau. Man macht das wahrscheinlich ja auch schon, also das erlebe ich oft, dass wenn man Freunde tröstet, dann geht man ja relativ intuitiv in den Tiefstatus.
Genau, das ist auch ein super Beispiel, hat auch Keith Johnson schon gesagt.
Echt? Okay.
Eine gelungene Kommunikation findet dann statt, wenn sich keiner über den anderen erhebt und ein Statusplateau hergestellt wird. Das heißt, wenn Statusunterschiede die ganze Zeit ausgeglichen werden, und das tun Freunde. Wenn zwei Freunde zusammensitzen und einer macht sich total fertig und sagt, ich kann das nicht und so, dann baut der Freund ihn auf. Wenn aber zwei Freunde zusammensitzen und der eine kommt an und sagt, ey, das ist mir wieder so geil gelungen heute und so, dann sagt der andere, oh, komm mal runter, ja, und lacht. Ja, und das ist ein Beispiel dafür, dass man diese Statusdifferenzen in gelungener Kommunikation abbaut. Und das ist auch genau das, was in der Kommunikation mit Jugendlichen passiert. Ein Statusplateau kann ich nur herstellen mit ihnen, wenn ich alle Stati kann. Wenn ich innen hoch bin, dann kann ich alles sozusagen, wie eben ein Boxsack ist, ich kann alles bieten, was gerade notwendig ist, damit wir auf ein Statusplateau kommen. Sprich, man sagt auch auf Augenhöhe, aber das ist ja schon sehr inflationär gebraucht.
Ja.
Also es geht aber darum, dass ich genau dahin gehe, wo er gerade ist und ihn rausholen kann. Das heißt zum Beispiel Statuswippe. Wenn jemand, das häufigste Problem bei Aggressionen, wenn die zu mir sagen, sie sind scheiße, ist der Kläffer. Das ist meistens aus einer Kläfferposition gesprochen. Innen tief, außen hoch. Den dicken Gangster markieren, aber nach innen eigentlich ein Komplex. So, und Statuswippe heißt, ich check das, dass er ganz tief ist und gehe noch tiefer. Nach außen gehe ich noch tiefer. Ich sag nicht, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Dann würde ich im Status über ihn rübergehen und er würde noch eins draufsetzen, noch eins, und dann hätten wir die Charlie Chaplin-Situation auf den Friseurstühlen. Einer wird auf jeden Fall runterkrachen und das wird richtig demütigend sein. Also es ist eskalierend, noch einen draufzusetzen in so einer Situation. Viel, viel interessanter ist, wenn der mich halt anmacht, dann ihn also direkt anzugucken, entweder so ein bisschen zu lachen und sagen, sag mal, was ist denn los? Also ist irgendwas irgendwie jetzt bei dir schief heute Morgen? Hast du irgendwie Stress? Weil damit bin ich irgendwie fürsorglich und das ist auf jeden Fall das ist eine innere Hochstatushaltung, aber es ist dienend. Was ist mit dir los? Komm.
Klar. Ja, das verstehe ich. Ja, da würde ich jetzt gerne noch ewig drüber reden. Du hast ja auch ziemlich viele Beispiele parat. Aber ich würde gerne noch zur Schule kommen. Also du hast natürlich versucht, biografisches Theater in Schule einzusetzen und bist ja aufgrund der äußeren Umstände dran gescheitert. Gibt es denn trotzdem, glaubst du, es ist möglich, biografisches Theater in Schule umzusetzen?
Definitiv. Und zwar glaube ich, dass wir da jetzt auch guten Zeiten bevorstehen. Da gibt es zwei Sachen, die man dazu sagen kann. Erstens müsste man natürlich jetzt irgendwann den Schritt mal machen, dass man das nicht nur als Fach in der gymnasialen Oberstufe anerkennt in den Bundesländern, sondern es als Fach auch in der Sekundarstufe 1 etabliert, damit all die Jugendlichen, von denen ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, auch in den Genuss dieses Faches kommen und das nicht immer bedroht ist, weil wir aber eben halt in Berlin jetzt speziell Lehrermangel haben, aber bundesweit Theaterlehrermangel haben, also weil es zu wenig Lehrer gibt, die diese Ausbildung gemacht haben. Deswegen halte ich es halt für sinnvoll in Bezug auf Schulentwicklung, die vielen Künstler, die es gibt und die gerne mit Jugendlichen arbeiten, die pädagogisch auszubilden. Weil wenn die eine künstlerische Ausbildung haben, dann ist das ja schon mal super. Also wenn die Schauspieler sind oder was auch immer. Aber das reicht halt nicht, weil die halt ganz oft natürlich genau an diesen Situationen, die ich jetzt ja gerade beschrieben habe, scheitern. Das heißt, denen muss man im Grunde Grundzeug geben. Und man muss auch Künstler vorbereiten auf den Kosmos Schule, damit sie im Grunde genommen, da kann ich jetzt mal ein schönes Wort reinwerfen, Change Agents im Bildungssystem werden.
Ja.
Nämlich im Grunde genommen Verbündete der Lehrer werden und nicht Gegner. Also die Künstler sollen nicht den Lehrern was wegnehmen, sondern das Coolste wäre, wenn man die Künstler darin stärkt, Schule zu verstehen, auch pädagogische Abläufe zu verstehen und Jugendlichen so zu begegnen, dass künstlerische Prozesse wirklich gelingen können und gleichzeitig die Lehrerausbildung stärkt, weil das ideal wäre, wenn man überall an allen Schulen Deutschlands Theaterunterricht machen würde mit einem Künstler und einem Theaterlehrer. Weil man müsste ja eigentlich, also sowieso bin ich der Meinung, man muss es zu zweit machen. Wir machen es ja auch immer zu zweit bei Mitspielgelegenheit. Und es ist auf jeden Fall so, dass zwei da sein müssen, die verstehen, was sie tun. Und da gibt's so unglaublich viel noch zu machen. Weil die Situation, die im Moment Usus ist, ist, wenn der Künstler in die Schule kommt, dann fühlt sich der Lehrer bedroht. oft sollen die Lehrer dann draußen Kaffee trinken oder sie sollen irgendwie die Schüler leise machen. Da fühlt man sich natürlich dann auch verarscht. Das heißt, im Grunde muss dieses ganze Konzept, also was da stattfindet, das ist ja eine hochanspruchsvolle Geschichte. Da müssen eigentlich beide beteiligt werden und volle Autonomie in den Prozessen haben. Es geht nicht darum, da hierarchische Abgrenzungen zu machen, sondern das gesamte Potenzial, das ein Künstler mitbringt in seiner fragenstellenden Haltung zur Welt, das als Ressource zu nehmen für die Schulen und die Lehrer wiederum ein Stück weit autonomer agieren zu lassen, weil genau das, glaube ich, fehlt, weil auch die Lehrer fühlen sich ja oft gedeckelt und gedemütigt und nicht frei.
Genau, diese Bedrohung, die du da gerade beschreibst, das stellt sich wahrscheinlich immer dann eher dadurch dar, dass man nicht ganz genau versteht, was da passiert im Theater. Also dass man sozusagen die eigene Fachwissenschaft, also den eigenen Fachunterricht bedroht sieht. Was würdest du denn Leuten entgegenhalten, die sagen, Englisch, Mathe ist viel wichtiger als die Sachen, die die ja bei dir lernen. Was lernen die im biografischen Theater?
Letztendlich ist das biografische Theater der Schlüssel, um überhaupt sich für die anderen Dinge interessieren zu können. Ich finde das fast verrückt, das Gegeneinander aufzuwiegen, weil niemand hat gesagt, dass niemand nicht mehr Englisch gelernt werden soll, sondern es geht irgendwie darum, meistens wird das, was in den Fächern, also Deutsch, Mathe, Englisch vermittelt wird, kommt zu 10% an, vielleicht höchstens. Biografisches Theater schließt die Jugendlichen auf, im Grunde genommen. Also es werden plötzlich Kontexte klar. Sie haben plötzlich ein Gefühl dafür, was sie in der Welt wollen. Und dann entsteht das Gefühl auch, das könnte ja vielleicht auch interessant sein. Schule könnte ja sogar interessant sein, weil vielleicht brauche ich das? Vielleicht kann ich auch die richtigen Fragen stellen, auch im anderen Unterricht, wenn es in irgendeiner Form mit mir zu tun hat. Und wenn die Schüler wach sind, dann wird auch der Unterricht natürlich besser. Also das Wichtigste, glaube ich, dass Bildung nichts mit Punkten und mit Noten zu tun hat. Ich kann nicht wirklich eine Erkenntnis generieren, wenn ich von vornherein weiß, wenn ich diese Aufgabe mache, kriege ich 10 Punkte. Also so gelingt Lernen nicht, sondern man muss einen inneren Sinn dahinter sehen. Und das muss Freude hervorrufen. Und wie gesagt, eine Erkenntnis zu haben, das macht total Freude, weil man dann für sich merkt, ich weiß etwas jetzt, was ich vorher nicht wusste. Und das ist aber unabhängig von Noten. Und es ist letztendlich das Stichwort der intrinsischen Motivation, die entsteht durch biografisches Theater. Wenn Jugendliche längere Zeit Bildungsprozesse erleben, die sie als beglückend empfinden, dann schließen sie sich im Grunde auf für ganz viel, weil beim biografischen Theater geht es ja darum, sich selbst im Spannungsfeld der Welt zu verorten und da drüber zu reflektieren. Und das heißt, die fangen an, sich für immer mehr zu interessieren. Bestes Beispiel war, dass die Jugendlichen, mit denen wir in Neukölln gearbeitet haben, nach diesem Theaterjahr plötzlich erzählen, dass sie das Berliner Fenster die ganze Zeit lesen. Vorher wussten sie gar nicht, die sitzen die ganze Zeit in der U-Bahn, haben nie dahin geguckt. Plötzlich wird ihnen klar, da wird was berichtet, da ist irgendwie, das sind Dinge, die haben mit mir was zu tun. Also die Welt ist nicht das, was da draußen ist, sondern ich bin Teil dieser Welt und ich kann diese Welt gestalten. Und beim biografischen Theater wird halt deutlich, ich, so wie ich bin, kann Welt gestalten. Ich kann etwas machen und das hat eine Konsequenz in der Welt. Also da passiert etwas und von dem Augenblick an laufen Dinge anders. Da kommen Menschen und die klatschen und die setzen sich mit dem auseinander, was ich mache. Also ich verändere etwas. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich etwas verändern kann, dass es nicht egal ist, ob ich etwas sage oder ob ich bin, in dem Moment habe ich doch auch Lust, mich mit Wissen, mit Dingen zu beschäftigen. Ja. Und meine Beobachtung ist, wenn das gar nicht da ist, wenn die da in den Klassenräumen sitzen und denken, ja, ich muss irgendwie für eine Klausur lernen, ja, das ist ja motivierend. Also ich glaube, es ist die Grundvoraussetzung für Bildungsprozesse. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn Theater überall an allen Schulen wäre, dann hätte das eine unfassbar motivierende Wirkung auf alles andere. Und eventuell würde es auch starre Unterrichtsstrukturen aufbrechen. Und das wäre das Schönste, wenn es dazu führen würde, dass Bildungsprozesse anders bewertet werden müssen. Weil Bildungsprozesse viel reichhaltiger sind, als was man in Noten oder Tabellen sozusagen kategorisieren kann. Und dann wären wir auch bei Vielfalt und bei Inklusion, bei einem richtigen Verständnis. Weil es gibt so, so viel. Jeder Mensch ist ein Universum und das kann man irgendwie nicht vergleichen. Aber wenn man das alles abrufen könnte, wenn das alles sich Bahn brechen könnte, dann hätten wir wirkliche Bildungsprozesse, dann wären die Schulen, wie hieß es, Treibhäuser der Zukunft. Dann wäre da eine Energie.
Ja.
Das klingt jetzt so, wie denken die meisten Leute, glauben, ich spinne, ne? Und so, man denkt vielleicht, das ist irgendwie so eine Vision. Aber ich habe es in den Theaterprojekten ja selber erlebt. Also dieses, ja, was da energetisch passiert. Wie wach die werden und wie die interessiert sind plötzlich. Und deswegen glaube ich, dass es nicht eine wilde Spekulation ist, sondern ich sage das aufgrund der ganzen Geschichten, die ich wirklich selbst erlebt habe.
Ja, damit das sozusagen Realität wird, ja, deine spinnende Vision, müssten sich ja wahrscheinlich viele Lehrer auch so eine Zusatzqualifikation machen zum darstellenden Spiel, wo du eben schon angedeutet hattest, dass das nicht mehr das Wort ist, was genau, man benutzt, das Wort der Stunde. Aber wie fängt man denn an? Also wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt dafür interessieren würde, was ich in der Tat tue, macht es dann Sinn, sozusagen so eine theaterpädagogische Ausbildung zu besuchen? Und was wäre ein Institut, was du empfehlen würdest für sowas?
Wir sind ja in Berlin, also an der UdK kann man sowohl den Weiterbildungsstudiengang für Lehrer machen, als auch Theaterpädagogik studieren. Es gibt nicht in allen Bundesländern, aber in fast allen Bundesländern gibt es die berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahme für Theaterlehrer. Definitiv ist das natürlich schon mal der Anfang. Definitiv ist das schon mal super. In Braunschweig kann man auch darstellendes Spiel, also sprich Theater, studieren als Unterrichtsfach für die Schule. Und es gibt auch diverse andere Theaterpädagogik-Ausbildungen. Und ich glaube, grundsätzlich ist das der Anfang, dass man das irgendwie natürlich macht, beziehungsweise dass man auch noch viel mehr davon auf den Weg bringt, also politisch. Und das Zweite ist natürlich das, was wir leider noch nicht haben. Wir haben eben leider noch keine Ausbildung für Lehrer, die in der Sekundarstufe 1 ausgebildet werden müssen. Und ich glaube, dass es ein Mehr ist. Ich glaube, dass Leute, die eine Gymnasialausbildung haben, das obendrauf setzen müssten, weil ich ja eine Gymnasialausbildung habe und ja, wie ich ja vorhin erzählt habe, richtig schön auf die Fresse geflogen bin und ich brauchte ein viel mehr. Und ich glaube irgendwie dieses Kleinschrittige, das aber an jeder Stelle des Prozesses größtmögliche Kreativität und Freiräume ermöglicht, das ist eine Kunst. Und da, glaube ich, sind wir noch in den, ja, da sind wir noch ganz am Anfang, aber wie gesagt, über Mitspielgelegenheit entwickeln wir jetzt 3 Jahre lang, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, einen Weiterbildungsstudiengang für Künstler und Künstlerinnen, die an Schulen arbeiten. Und wir versuchen jetzt genau das Feld zu beackern, das es derzeit noch nicht gibt. Wir sagen nicht Theaterpädagogik und wir brauchen auch nicht das künstlerische Konzept, den jetzt zu vermitteln, denn die haben alle künstlerisch abgeschlossene Ausbildungen, sondern es geht darum, was ist dazwischen? Was müssen wir tun mit der Kunst? Die Kunst muss sozusagen frei bleiben, sie darf nicht verschult werden, aber was brauchen wir an Methodik, Didaktik und Pädagogik, um wirklich in der Liebe mit den Jugendlichen bleiben zu können und ihnen alle Freiräume und alle Startrampen für ihr Leben zu bauen zu können? Und das eben halt über künstlerische Prozesse, weil das habe ich ja schon ausreichend auch erklärt, warum ich glaube, dass das so wichtig ist.
Ja.
Dafür muss Freiraum geschaffen werden. Das heißt, auf der einen Seite muss man die Lehrerausbildung überall stärken und auf der anderen Seite muss man die Künstler ranholen und die ebenfalls ausbilden. Und dann hätte man im besten Fall an den Schulen Doppelteams aus Lehrern und Künstlern. Ich glaube, das wär's. Und was man jetzt ganz konkret zur Sache machen kann, dieses ganze System habe ich in 9 Jahren entwickelt und das verbreite ich ja im Moment auch überall, also bundesweit auch. Und das ist ja ein in sich geschlossenes System, das aus 6 Publikationen inzwischen besteht. Und das ist auch zum Beispiel natürlich total hilfreich, ohne irgendwie jetzt eine Produktinfo zu machen.
Schleichwerbung.
Ich liebe das sozusagen, weil ich weiß, dass es irgendwie den Jugendlichen zugutekommt. Und jeder, der im Grunde genommen damit anfängt, kommt ja in die Freude. Also insbesondere die Anleitenden kommen ja auch in die Freude. Weg von diesem, sehr pellen für die Säue und... Und deswegen denke ich, das ist natürlich auch ein großes Hilfskonstrukt, dass ich ja deswegen auch mir die Mühe gemacht habe, zu verschriftlichen.
Schön. Dann Würde ich sagen, wir würden es jetzt mal dabei belassen. Es war so viel Vision und Begeisterung, die ich die ganze Zeit aus deiner Stimme rausgehört habe. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass manche, die jetzt hier zugehört haben, dass es vielleicht auch schon der Anfang ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also wenn das halt irgendwie viele werdende Lehrer oder auch aktive Lehrer suchen ja nach Methoden, wo sie halt endlich in Liebe mit Schülern sein können. Und wenn du halt an deine Methode glaubst und da jetzt auch so viele schöne Geschichten zu erzählt hast, ja, hoffe ich, dass es viele inspiriert. Und bedanke mich für das schöne Gespräch mit dir, Maike.
Ja, sehr gerne.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.